Hey David!
Hallo Robert!
Heute bin ich gespannt,
wieso?
Ob du überproportional gut gelaunt bist, weil du ja Bowie dabei hast.
Ja, Bowie ist auch dabei. Bowie, sag mal was ins Mikrofon.
David ist... Hilfe!
Bowie sagt nichts. Ja, Bowie wollte nicht alleine zu Hause sitzen. Meine Frau ist im Urlaub, deswegen bin ich unter anderem diese Woche auch im Discord-Server aufgeschlagen. Ja, ja. Ich bin jetzt Mitglied. Das 1001. war ich.
Du bist 1001. Mitglied. Du fängst mit diesem Thema an?
Ja, ich war stolz auf mich.
Ich habe sogar deinen Vorstellungstext gesehen, dass du getragene Unterwäsche von mir eintauchst gegen Bettwäsche oder sowas.
Ich muss aber sagen, ich war so ein bisschen überfordert, weil ich war dann einen Tag lang nicht drin oder ich habe eine Nacht geschlafen und dann sind das ja schon wieder so viele Themen.
David, du hättest mit dem Discord mitwachsen können von Anfang an, aber du hast dich entschieden, ganz spät erst dabei. Jetzt musst du mit den Folgen leben. Natürlich waren Leute erstmal aufgeregt, dass du dabei bist. Ja, über 1000 Mitglieder auf dem Discord. Ich habe jetzt schon 1040 oder 1050.
Geil.
Das Ding läuft. Die Leute haben viele Themen, immer auch wieder coole Sachen, die sie zusammen machen. Wir haben jetzt am Wochenende, habe ich live mitgehört, bei der Tippspielauswertung des Oscars. Ja, was wir letzte Woche getippt haben halt.
Ich bin richtig enttäuscht von uns.
Finde ich eigentlich nicht. Jetzt mal ernst, das haben 300 und ein bisschen mitgemacht. Nicht ganz alle haben alle Kategorien getippt, weil haben wir ja auch nicht gemacht. Wir haben ja zwei ausgelassen.
Ja.
Übrigens hat die Kategorie bester internationaler Film gefehlt. Das ist uns auch nicht aufgefallen, aber manchen ist es aufgefallen. Und ganz ehrlich, von über 300, wo denkst du, welcher Platz sind wir geworden?
Ja, ich weiß es ja jetzt schon.
Wo heißt denn das?
Du hast mir geschrieben,
hat Gina das geschrieben?
Platz 19.
Okay, aber was ist denn daran schlimmer, Platz 19?
Alles unter der 1 ist mies. So, da kann ich nicht mit leben.
Wie willst du eigentlich im Leben damit glücklich werden, wenn alles unter der 1 mies ist? Erinnert mich ein bisschen an die Shirin David-Doku, die ich gerade noch nicht ganz zu Ende geguckt habe.
Ja, die muss ja auch, was heißt muss?
Du musst
ich wollte sie mir noch angucken, weil wir haben ja vor, ist das jetzt schon 3 Jahre her, dass wir bei dem Netflix-Event waren?
Es gab 3 Netflix-Veranstaltungen, aber das sind quasi 2 Jahre und 1-2 Monate, als das angekündigt wurde.
Und das hat doch jetzt ewig gedauert und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, da muss doch irgendwas im Hintergrund passiert sein.
Ich habe jetzt auch nur so im Hintergrund gelesen, dass an einem bestimmten Punkt angeblich, ich weiß nicht, was war es, nach dem Sichten des ersten Materials, das Netflix-Team ausgetauscht wurde auf ihren Wunsch. So ist jetzt alles Hörensagen von irgendwelchen Reddits. Wir wissen ja, damals war sie auf der Bühne und dann hieß es, ja, machen wir eine große Doku und ich glaube, ihre erste Tour war auch in dem Jahr, die war ja 2023. Und ja, also ich muss sagen, ich habe mit Shirin David gar keine Berührungspunkte, mich nie damit mit ihr auseinandergesetzt oder interessiert, das meine ich weder abwertend noch irgendwie, als wenn es da irgendwelche Erfahrungen gäbe. Und habe jetzt die Doku zu 3/4 oder 4/5 schon geguckt.
4/5
und
schau den, genau mitgerechnet.
Und schau den Rest dann noch. Und ja, es ist schwierig.
Schwierig, ja?
Ich finde es schwierig.
Ja?
Ja, ich finde es schwierig. Warum?
Ja?
Naja, bin ja noch nicht ganz durch. Es ist die Geschichte von einer Frau, die auf der einen Seite die ganze Zeit versucht, nach Perfektion zu streben, aber nach ihrer Vorstellung von Perfektion, die ja gar nicht die von irgendwelchen Leuten sein muss, die draufschauen, die auf YouTube anscheinend Millionen verdient hat, aber unbedingt als Sängerin akzeptiert und anerkannt werden möchte und auf diesem Weg halt sich so in die Arbeit ständig stürzt, dass sie sich selbst da drin verliert. Also sie sagt in der Doku selbst, ich müsste eigentlich in Therapie, ich brauche eine Therapeutin. Ziemlich traurig ist eigentlich, dass sie auch nach 3/4 sagt, mit 50 werde ich ziemlich sicher feststellen, dass ich nie genug Zeit mit den Menschen verbracht habe, die ich liebe. Und dass diese Kontraste damit einhergehen, also dass Erfolg immer auch Gegenwind mit sich bringt, ist ja nichts Neues. Und dann wird das halt so ein bisschen auch dieses Leidvolle in den Vordergrund gerückt, wie anstrengend das ist, wie wir letztens kurz drüber geredet haben, wenn man mal so Kommentare kriegt, aber dann halt in einem größeren Ausmaß. Und das ist aber auch gleichzeitig so eine Doku, wo ich das Gefühl nicht loswerde, dass es schon auch so ein bisschen rein manipuliert ist, dass es eben genau der Blick ist, den man auch über sich selbst macht. Ich meine, sie hat da, glaube ich, schon sehr eine Kontrolle drauf, was kommt da wie zusammen. Und dann hat sie einen Manager, der ständig drauf drängt, hier mach mal hier noch einen TikTok, mach mal noch das, weil auch sagt er, ist komplett abhängig von ihr. Du hast die Mutter, die so als Kind, also kommt aus Litauen, ne? Und da war als Kind schon so, ey, geh auf die Tanzschule und hier noch eine russische Ballettschule und so alles. Ich werde dieses Gefühl nicht los von Liebe verknüpft mit Leistung. Werde ich nicht los bei dem Ding. Und deswegen wirkt es wie so eine endlose Suche nach Selbstliebe auf der falschen Ebene, nämlich sie irgendwo von außen zu bekommen. So, das ist mein jetziger Eindruck, ist gerade, boah, nee, das ist es nicht.
Ich habe sie mal kennengelernt bei so einem Dreh für Sat.1. Das war so eine Show, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Das ist irgendwie so das Dinner. Wir haben zusammengesessen und haben gegessen und das Thema sollte sein, boah, was waren das nochmal, Influencer und dass die sich quasi verkaufen und ich wurde quasi als die Gegenstimme eingeladen. Damals war ich ja noch in meiner Phase, wo ich der rechtschaffene weiße Ritter gewesen bin, der immer alle darauf hinweisen wollte, dass der Content zählt und auf jeden Fall dürfe man kein Geld damit verdienen, was man damit macht. Und ja, ey, wo ich in München war, habe ich mich mit CEO getroffen, auch ein großer YouTuber, und haben ja auch so über so alte Zeiten gesprochen, über, ich hatte ja hier letztens auch angesprochen, dass Lyant, Timo, hier ab und zu zuhört. Und das war damals noch, der hat so richtig Shit abbekommen damals. So, ich weiß noch, Hand of Blood, ich war auch einer von denen, die ihn kritisiert haben für etwas, was heute gang und gäbe ist. Ne, der hat so ein Album gemacht, so ein Musikalbum, und wir haben dann da daraus gemacht, ja, er verkauft seine Seele, es geht auf YouTube doch um Content, wir sind doch das Gegenstück zu Fernsehen. Und da muss man sagen, da war eher nur so der Vorreiter für etwas, was, wie gesagt, heute alle machen. Unter anderem ich, unter anderem, ne, schau dir Hand of Blood an, bringt alle 2 Wochen ein neues Produkt raus, gefühlt. Und eigentlich macht er damit dasselbe wie ein Timo. Aber Timo hat damals übelst auf den Sack dafür bekommen. So. Und Shirin David genauso. Und ich weiß noch, ich saß in dieser Sendung vor ihr und dann sollte ich dann so die Gegenstimme sein und merkte dann, ach, die ist aber voll nett. Ich habe gar keinen Bock, mich mit der hier zu streiten. Und das ist dann auch nicht passiert. Da wurde dann so eine kleine Diskussion draus. Aber ich glaube, niemand war dann so richtig zufrieden. Ich bin extra dafür nach Köln geflogen. Es war total quatschig. Und da merkte ich damals schon so, das ist halt einfach eine neue Generation. Und ich glaube, da wird sich YouTube auch hinentwickeln müssen. Ne? Alle professionalisieren sich und wollen natürlich auch Geld damit verdienen. Müssen das ja auch, um dann davon überleben zu können. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie sehr du dich als Produkt inszenierst. Auf der anderen Seite muss man sagen, eine Shirin, aber auch eine Katja Krasewice zum Beispiel, die ja auch viel Shit abbekommen hat, die wären ja nicht so diese Nummern geworden, wenn das nicht auch funktionieren würde und wenn es nicht auch einen Markt dafür gäbe. Und deswegen, heute blicke ich darauf zurück und denke so, ich hätte auch mal meine Fresse halten können, finde ich.
Da habe ich heute drüber nachgedacht, tatsächlich.
Ja? Dass ich mehr meine Fresse halten soll?
Ironischerweise ja.
Ja?
Ja, ja. Also nicht jetzt speziell du. Ich habe heute morgens, ich laufe mit Cooper durch den Wald und höre meine Podcasts. Und dann dachte ich so, warum haben eigentlich alle oft eine Meinung zu irgendwas, ohne Erfahrung zu haben? Mhm. Und dann habe ich so über Leute nachgedacht und dachte so, wer hat denn immer eine Meinung und wer nicht? Und dachte ich,
wobei, das mache ich aber nicht. Also ich äußere mich eigentlich nie zu Themen,
wo ich keine Meinung habe. Ich sage ja generell gibt es Leute, die tendenziell, wenn sie, oder fällt mir oft auf, wenn Leute von, meinetwegen, reden jetzt beide über Fliegenfischen. Wir waren noch nie Fliegenfischen.
Würdest du höchstens von mir hören, das mag ich nicht.
Genau, oder so, Mann, jetzt geh mal von dem Punkt weg von dir. Ich habe generell darüber nachgedacht, dass Leute sich tendenziell von Sachen, von denen sie keine Ahnung haben, sich so negativ äußern. Also das fällt mir immer wieder auf. Und da kommen wir nachher nämlich zu einem Film, den wir als Klassiker geguckt haben, Angst, Essen, Seele auf. Lass uns mal später aufgreifen. Ich denke, wird das sehr gut da reinpassen. So, zu dieser Doku wollte ich noch sagen, ich habe sie noch nicht zu Ende geschaut. Und sie stellt auch klar, es gibt quasi Barbara, das ist ihr richtiger Name, oder Babsi, wie ihre Mutter sie nennt. Und dann gibt es da Shirin David. Und sie zieht das auch so durch, dass das 2 Persönlichkeiten sind. Und du siehst aber, dass die beiden, dass sie den Erfolg und so alles über ihr wahres Ich steht. Und es fühlt sich sehr danach an wie jemand, der eigentlich nur glücklich sein möchte, in den Arm genommen werden und vielleicht auch mal einen Partner oder eine Partnerin an der Seite haben will und die ganze Zeit in diesem Rampenlicht steht. Und das ist aber auch ein selbstgemachtes Schicksal. Und ich denke mir mal so, dann lass es. Dann würde ich wirklich sagen, lass es. Geh wirklich in deine Therapie.
Ja, ne? Sie sagt zu dem Manager
3-mal, such mir jetzt einen Therapeuten. Ja, so, ja, aber das hilft auch nicht weiter, weil den findest du dann wieder blöd oder die findest du dann wieder blöd. Ja. Und wir müssen jetzt hier eine Tour machen. Wir müssen jetzt das machen. Sie machen dann so Schnick, Schnack, Schnuck und er gewinnt. Und deswegen muss sie dann im Licht kurz Promo machen, um ein paar Konzertkarten oder so zu bewerben, weil es auf der Tour noch keine Promo für die Tour gab. Und jetzt ist aber diese Doku anscheinend letzte Woche Freitag raus. Ich hatte die nicht in meiner Vorschau oder sonst wo.
Ich aber, ja.
Die ich hier angefertigt habe, so, oder im Podcast, weil sie auch anscheinend gar keine Promo dazu macht.
Ja.
So gar nicht. Also irgendwas.
Irgendwas ist da komisch.
Fühlt sich.
Ja, ich meine, ich denke immer halt so, wenn du diesen Weg gehen willst, für den du deine Seele auch irgendwo verkaufen willst. Ich meine, ganz viele wissen es, glaube ich, vorher nicht oder glauben, vielleicht sind sie die einen, die das anders hinbekommen würden. Und dann sind sie dann drin und merken, ich verkaufe hier gerade meine Seele. Und das macht ja mit einigen was. Ich weiß nicht, ob du das mit Bibis Beauty Palace, jetzt drehen wir total das Thema um, aber hast du das mitbekommen, dass die gerade...
Das hat mir Gina gesagt, die ist irgendwie wieder aufgetaucht.
Ja, ja, und die kriegt gerade, alle sind so, ja, die hat sich jetzt verändert, aber das nehmen wir ihr alle nicht ab. Und ich denke so, könnt ihr die nicht mal in Ruhe lassen? Also wenn sie jetzt ihren neuen Weg einschlägt und sagt, so das, was sie früher gemacht hat, findet sie nicht mehr so geil, dann macht sie da jetzt halt was anderes. Lass die doch. Also warum
da bin ich so
warum muss die jetzt beweisen, dass sie dass sie sich wirklich geändert hat. Also weil,
na, wenn es wieder sich so anfühlt wie ein Teil von einem neuen Marketingplan, dann habe ich damit auch ein Problem. Ich finde, man muss das von Fall zu Fall gucken. Ich weiß noch, wie einer sich mal unglaublich immer irgendwann gegen Sexismus gewehrt hat auf YouTube, wobei er mit seinen Thumbnails immer Mitbegründer dessen war früher, so ganz extrem. Dein Schmunzeln verrät mir vielleicht, dass du weißt, wen ich meine. Mhm. Ich habe keinen Bock jetzt persönlich, weil da anfange, dann gibt es kein Ende.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, long story short.
Wir machen am Ende, wenn wir die letzte Folge machen, machen die
letzte
wir die große, alle Anwälte müssen weghören, alle. Zerstörungsfolge.
Ja, die, wenn wir uns absetzen oder so.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Oder wenn Weltkrieg ist.
Wenn Weltkrieg, okay.
Weil, ja.
Dann wissen wir noch eine unterhaltsame Sache.
Ja, oder was? Ja, die Leute wissen, was zu lachen, wenn es knallt.
Okay, siehst du, sag ja, kaum hast du hier eine Boje auf den Schuss.
Kommen die
Gesprächsstoff an. Feedback letzte Woche. Der Titel wurde sehr gelobt. Der kam von mir, muss ich sagen. Fand ich richtig gut. David mochte den Abstimmungen nicht so sehr. Ich fand den brillant, leider. Gebe ich zu. Weißt du nicht?
Hä? Doch, ich fand den auch gut.
Na, hast du nicht gesagt, der geht auch. Und dann wolltest du einen von Martin eigentlich lieber nehmen?
Nein, ich habe drei Titel genannt, die ich geil finde, die ihr vorgeschlagen
habt. Geil? Geil hast du nicht geschrieben.
Ja, aber ich habe es gedacht.
Und die Boy Leute haben wirklich anscheinend das sehr lustig gefunden, mein Rant über den Toaster.
Den habe ich mir auch mehrfach nochmal angehört, das ist so lustig.
Ich habe sogar Dina vorgespielt, als wir zusammen Familienspaziergang gemacht haben. Wir müssen eine Sache richtigstellen, da haben wir Blödsinn geredet und ich habe trotzdem auch diesen Blödsinn nicht nochmal jetzt exakt recherchiert. Bei den Oscars ist es so, dass die Kategorien, also zum Beispiel beste Schauspieler, beste Schauspielerin oder beste Kamera, nicht vom eigenen Gewerk verliehen werden, also bestimmt werden, sondern von allen Academy-Teilnehmern. Das sind so roundabout 11.000, die Nominierten werden vom eigenen Gewerk bestimmt.
Ah.
Da ist uns ein Fehler. Und ich habe es 2-3 Mal gelesen, aber nicht gefact-checkt. Der Punkt, ab dem zum Beispiel bester Hauptdarsteller wegen Timothy Chalamet und Michael B. Jordan schon entschieden war, also wo alle
war schon nach, da,
war,
da
war,
kam
war bevor dann die Ballett-Opern-Geschichte kam.
Nee, ja, andersrum. Die Operngeschichte, das Voting hatte schon geendet.
Genau.
Genau, das Voting für, also die Academy-Mitglieder haben abgestimmt.
Also da ist uns für die fachliche Kompetenz, die wir haben sollten, ein bisschen Müll passiert.
Ach, na ja.
Gut, aber das ist jetzt quasi als Feedback einmal richtig gestellt. Nächstes Jahr können wir es dann wieder falsch sagen, wenn die Oscars anstehen.
Oh ja,
und damit
herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel. So, wir haben zwei große Trailer bekommen dieser Tage. Wollen wir über die mal reden?
Mhm. Es kam jetzt doch nicht so wie angekündigt, ne? Also bei Spider-Man Brand New Day, da hieß es im Vorfeld, das wird so in einzelnen Clips veröffentlicht. So war es irgendwie auch, so 10 Sekunden.
Ja, gestern,
ne?
Wir haben jetzt hier quasi Dienstag und nehmen so was haben wir denn jetzt hier?
Wir haben heute
16
Mittwoch.
Uhr auf. Mittwoch, 16 Uhr auf. Stimmt, wir nehmen heute einen Tag vorher auf. Und um 12 Uhr heute kam Spider-Man-Trailer. Und gestern an dem Dienstag, wo der Dune 3-Trailer kam, gab es irgendwie so einzelne Snippets oder so, die rausgehauen waren. Ja,
ja,
das ist jetzt so ein Ding, ja?
Das ist jetzt so ein Ding. Die haben sich gedacht so, ey, wo knallt so ein Dune-Trailer mit den krassen Bildern am meisten? Genau, hochkant natürlich.
Das war gar kein so schlechter Einspieler bei den Oscars übrigens, wo sie quasi Filmklassiker auf Handyformat geschnitten haben. Da warst du noch wach, ne?
Mhm. Mein Lieblingseinspieler, also wir können ja gleich nochmal über die Veranstaltung sprechen, die ich zum Kotzen fand, aber der eine Gag mit Casablanca, mit
das ist
Sterling
das Beste, ist der
Brown,
beste Part.
Der war
ja
wirklich der beste Part.
Ja, Zweiter Weltkrieg, der mit Hitler, ne? Ja, der mit Hitler.
Wo sie im Grunde so diese Netflix-Sache, wo sie im Grunde die grandiose Recherche der SZ, der Süddeutschen Zeitschrift, ein bisschen aufgegriffen haben. Ja.
Ich habe auch ganz klein in der Ecke, glaube ich, irgendwo David Hein gesehen in einer Übertragung. Da bei Disney Plus stand es irgendwo.
Ja.
Ganz am Ende gab es übrigens auch einen kleinen Hint gegen Mr. Beast, ne?
Habe ich gesehen.
Hast du gesehen, ne? Wenn dann, ich weiß nicht, die Oscars auf YouTube kommen ab 2028 und 29. So, Trailer, Spider-Man. Du kamst gerade rein, hast gesagt, der macht mehr mit dir als der Dune 3-Trailer.
Ja,
ist das offiziell oder das Off-Mic?
Nee.
Bei dir ist ja immer alles anders. Du sagst ja immer, wenn alles aus ist, alles anders als im Podcast.
Genau, ja. Aber jetzt, spätestens jetzt, ist es ja dann offiziell. Nee, beim Dune 3-Trailer habe ich gemerkt, dass der ist so groß, der ist so pompös und der ist so viel, dass ich ein bisschen überfordert war.
Und das Handy zu klein, auf das den du geguckt hast.
Ich habe den auch auf dem Handy auf dem Klo geguckt,
oh,
muss
wirklich,
ich sagen.
Wirklich,
ja. Ich habe gestern ewig an einem Video geschnitten.
Ach so.
Und habe dann kurz auf einer Toilettenpause hast du mir geschrieben, boah, die Musik ist so krass.
Und dann hast du gesagt, Handy, das ist es, um das zu fühlen.
Ich wollte den schnell sehen, weil ich natürlich auch gehypt war und habe dann nur schnell ich werde mir den jetzt die Tage nochmal in richtig gönnen. Sieht krass aus, aber so wie man von vielen Leuten hört, die das Buch gelesen haben, die ja sagen, das ist ja eigentlich noch ein bisschen unverfilmbarer als das Originalbuch. Das galt ja immer als unverfilmbar. Aber Messiah ist ja nochmal eine Spur härter, was die Themen angeht. Aber die sehen wohl am Trailer schon, dass sich ganz vieles ändert. Also das ganz vieles wohl, also Denis Villeneuve hat auch in einem Interview jetzt angekündigt, dass er sehr actionreich wird, was auch nicht zu Messiah passen soll. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die verändern ganz schön was an dem dritten Film.
Ich habe das Buch jetzt geholt, werde dann wieder voll im Stoff sein. Und Leute, falls ihr es euch auch holen wollt, hier mal die Service-Info. Der deutsche Titel von Dune Messiah ist Der Herr des Wüstenplaneten. Mit all den Titeln, dass ihr nicht durcheinander kommt, gibt einen Haufen Teile. Der Herr des Wüstenplaneten, wenn ihr euch zum Beispiel auf Deutsch, viele hören auch Hörbücher, holen wollt, wenn ihr nicht Dune Messiah, sonst habt ihr dann quasi, das ist das Englische, wenn ihr sucht. Ich finde, es sieht einfach richtig gut aus, aber andererseits so nach zwei Teilen ist es das auch, was du erwartest. Also das, für mich ist es musikalisch vor allem krass. Es gibt diesen Moment, in dem Rebecca Ferguson sagt, your father never started a war. Dein Vater hat nie einen Krieg angefangen. Da schwillt die Musik kurz ab und dann kommt wieder dieser riesen Schrei, dieses neue Fremen-Theme, was anscheinend Timothy Chalamet
eingesungen hat,
Hans Zimmer confirmed. Also wirklich kein Quatsch. Also von, er wurde gerade eine Nacht vorher bei den Oscars immer wieder aufs Korn genommen und auch mal ausgelacht zu, bam, Trailer Drop, der wieder voll funktioniert. Und Zendaya hat jetzt einfach mal Dune 3, Spider-Man back to back.
Ja.
Das ist schon irgendwie krass.
Der Trailer zu The Drama, diesem neuen Film mit Robert Pattinson, kam auch letzte Woche. Jetzt könnte noch ein neuer Odyssey-Trailer droppen, dann hat sie 4 Trailer innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen. Die, krass, in dem sie mitgespielt hat.
Das ist quasi dieses Jahr der...
das ist der Zendaya.
Das ist dieses Jahr der, jetzt heißt der Name, Pedro Pascal des Jahres 2026.
Ja, der Pedro Pascal von 2026.
Okay, also Dune, ich meine, das ist eh auf unserer Watchlist. Wollen wir gucken, ohne Frage.
Da würde ich, glaube ich, auch sagen, das ist was, was im Kino dann knallt. Bei Spider-Man war ich ehrlich gesagt...
Eine Ergänzung ist, glaube ich, der zweite komplett IMAX gedrehte Film. Ne? Das war die Absprache. Odyssey soll der erste sein und Nolan hat dann freigegeben mit IMAX zusammen, dass quasi Dune Part 3 der nächste sein wird, der quasi diese gleiche gigantische Optik bekommt.
Die Bilder sind irre. Das sieht einfach nur krass
eigentlich
aus.
Eigentlich müssten wir mal in Leonberg ein fettes Event machen zu so einem Film auf der Leinwand.
Leonberg ist was? Die größte Leinwand?
Die größte IMAX-Leinwand der Welt.
Aha.
Der Welt.
Der Welt. Wo ist Leonberg?
In ein bisschen Süddeutschland.
Bisschen Süddeutschland?
Ja, Mann.
Das können die Leute wieder fact-checken.
Ah, ja.
Es gibt ein eigenes Unterforum, habe ich gesehen, im Discord-Channel, wo nur unsere Fehler auseinanderklamüsert werden.
Aber das ist voll geil, weil du kannst dich wirklich durchklicken und gucken, auch so Feedback zu den einzelnen Folgen und so. Es ist eine wirklich liebe Truppe.
Ja.
Es ist eine richtig liebe Truppe. Danke nochmal an Chris übrigens. Ich wusste gar nicht, wir haben auch was beigesteuert zu dem Oscar-Umfragebogen.
Geld?
Gina.
Was?
Und noch mehrere. Es haben sich beteiligt. Ich glaube, nächstes Jahr geht's weiter. Und einer, der gewonnen hat, ich glaube, heißt Marc, hat noch nie was gewonnen. Er war ganz, ganz, hat noch nie was gewonnen. Ja, ich finde, Gina hat es nicht gemacht. Ich finde, als Preis darf er nächstes Jahr den Preis finanzieren für den Gewinner.
Nee, komm, da müssen wir uns was überlegen für. Okay. Dafür überlegen wir uns was.
Okay.
Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Ich will ganz kurz noch was zum Brand New Day Trailer sagen. Ja. Der sieht sympathisch aus. Also im Gegensatz zu vielen, vielen Marvel-Trailern in den letzten Jahren hat der irgendwie was. Weil der aber auch so schön, ich finde das der richtige Punkt, um jetzt zu starten, weil Spider-Man seine Freunde quasi nochmal neu kennenlernen muss. Und er hat auch ein wirklich starkes Thema aus dem bisher besten Spider-Man-Film, nämlich Spider-Man 2, wo ja Tobey Maguire auch so ein bisschen mit seiner Identität als Superheld hadert und dann dadurch seine Kräfte verliert. Das ist ja wohl offenbar hier auch ein großes Thema. Ich muss sagen, ich habe mich schon komplett spoilern lassen. Ich weiß schon, wie die Handlung ausgeht wieder.
Okay, hier heißt es auf jeden Fall, also hier sieht es aus wie so eine Art Metamorphose beziehungsweise Entwicklungsstufe.
Ja.
Wir sehen, er hat Organic Web, kommt aus den Händen.
Hör auf,
ich möchte nicht mit dir, wirklich. Warum machst du das denn?
Ich bin in so einem Forum bei Reddit, das heißt Leaks and Rumors und da wird alles gepostet und ich lese alles, weil ich total... Ich bin da einfach dabei, ich finde es einfach geil. Ich habe da Spaß dran.
Hast du nicht Angst? Oh, ich weiß gar nicht so richtig.
Ein richtig guter Film holt dich trotzdem ab, das ist scheißegal.
Weißt du genau, was meine Frage sein will, ne? Ja. Ja, aber manche Sachen kann man ja nur einmal... Ich muss immer wieder sagen, dass sie damals bei Star Wars 7 gezeigt haben, wie Han Solo und Chewbacca auftauchen. Ne? Da denke ich immer wieder, was hat man den Fans genommen, das im Trailer zu zeigen? Und im Grunde geht es ja in die gleiche Richtung. Bestimmte Gedanken, die schwirren dir dann schon rum. Oder du weißt es schon. Also bestimmte Twists sind ja gar nicht mehr möglich.
Ja, aber ich würde mir, glaube ich, nichts durchlesen zu einem Film, bei dem es mir wichtig wäre. Also wenn jetzt zum Beispiel der neue M. Night Shyamalan-Film rauskäme.
Oder Karate Kid 3 in Südafrika.
Genau, Karate Warrior 26. Da würde ich dann sagen, ey, ich will nicht wissen... Mit welchem Kran, mit dem Kranichtritt oder dem Drachentritt? Ja,
oder irgendein skurriler Horrorname, so wie The Undercrawler.
Genau, aber wenn jetzt zum Beispiel, Spoiler, die ganze Story vom Street Fighter Film, naja, also da sitze ich dann nicht hinterher und da und denke, oh Mann, den Twist hätte ich jetzt aber gerne vorher gewusst. Und bei Spider-Man habe ich da, glaube ich, nicht so viel. Also es macht mit meiner Freude gar nichts.
David mag einen Marvel-Trailer vor GTA 6.
So.
So.
Genau.
Auswertung Oscars steht hier auf meiner Liste.
Ja.
War doch toll.
Ich habe die dieses Mal auch geguckt.
David hat mich reingehört. Du hast mich durch. Ich sitze da ja so konzentriert vor meinen drei Bildschirmen. Ne? Ich tippe dann, daneben ist die Verleihung offen, habe noch ein paar Sachen offen, so Discord und so. Habe ich mich auch kurz eingeloggt, allen Hallo gesagt, die da live gucken und bin so in meinem Ding. Und dann zwischendurch ploppte mal WhatsApp auf dem einen Screen auf, David, mit: Ist das immer so langweilig? Oh, jetzt bin ich raus. Dann dachte ich eigentlich schon, er schläft und dann irgendwann eine Stunde später, oh, ist jetzt nicht deren Ernst.
Nee, ich hatte Besuch da und mein Besuch wollte unbedingt das gucken mit mir. Ja, okay, können wir zusammen schauen, obwohl ich keine Lust hatte.
Auch so geil. Also, du magst die Oscars nicht, du hast keine Lust. Du hast sogar ein Video darüber gemacht, dass sie dich nicht interessiert.
Ja.
Und dann guckst du sie an, obwohl du nicht möchtest, und tatsächlich macht es dir keinen Spaß.
Naja, erstens.
Unglaublich.
Also, das ist ja wie die Leute, die sagen, warum gehst du in Scream 7? Erstmal, ich liebe Kino. Dann möchte ich natürlich mich auch gerne überraschen lassen. Es kann ja sein, dass der siebte Teil plötzlich
keine Argumente für die Oscars zu gucken.
Und bei den Oscars ist es natürlich auch so. Ich will natürlich trotzdem, am nächsten Morgen checke ich ja auch, wer gewonnen hat. Aber
wo am besten?
Ich gucke mal am ehesten das neue Video von Robert Hofmann.
Ja, danke.
Und dann, ich gucke dann immer so einen Zeitungsartikel, schnelle Übersicht. Und dann gucke ich mir auch manchmal eine Rede an. Aber was ich halt dann nicht habe und was ich jetzt wieder bekommen habe, sind endlose Werbepausen. Das war ganz krass. Ich habe auf Disney Plus geguckt und da war immer
Standbild
nur so ein, da war Standbild. Und da war dann immer so eine Mario Kart Musik. Da haben wir dann, ich hatte dir schon ein Bild geschickt, mein Kumpel Flo, der neben mir saß, hat dann so ein Bild per KI gepromptet, Oscars, so in Mario Kart Design, weil das hat perfekt dazu gepasst. Ich dachte so, ja, wenn da jetzt jemand ein Oscars Spiel entwickeln würde mit der Musik, würde nicht auffallen. Es könnte die Musik aus einem dieser Level sein. Es hat sich so eingebrannt. Irgendwann konnte ich das mitsummen am Ende des abends, weil ja nur Werbung war. Und dazwischen musste ich mir endlos bekackte Gags angucken.
Also die Werbung ist immer auch genauso. Boah. Viel. War nicht mehr oder weniger.
Ich fand den Opening-Monolog, nicht ein Gag hat gesessen.
Der Run mit den Kindern, das war noch ganz ein netter Einspieler.
Genau, der Anfangseinspieler, der war so klassisch Conan und der war gut. Den habe ich mir auch nochmal angeguckt. Aber sein Monolog war nicht gut geschrieben und er hatte dann auch so Gags dabei, wo er selbst, da muss doch ein Conan O'Brien, er sagte dann auch in dem Moment bei F1, die Fortsetzung von F1 heißt
Caps Lock.
Caps Lock. Und ich dachte, und dann keiner lacht und dann sagt er noch so, naja, der Witz hat nicht so gut funktioniert, oder? Ja. Und ich dachte so, das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein, dass das kein guter Gag ist. Und so ging das durch. Es gab so ganz awkward Pausen. Es gab so Momente, wo dann, als Robert Pattinson und Zendaya, es kommen ja wirklich nur noch diese Pärchen, die zu irgendwelchen Promo-Zwecken da sind. Die Avengers-Leute waren da. Die beiden aus The Drama waren da. Und
Teufel trägt Prada 2.
Und auch da waren die Anmoderationen waren so uninspiriert und so langweilig. Und das In Memoriam-Ding wurde dann völlig kaputt gemacht, weil
das war das,
Barbara
das war,
Streisand.
Das war noch nie so schlecht wie diese. Also du hast, meine ich, bis auf die Corona-Verleihung, die da in der U-Bahn-Station stattgefunden hat, die schlechteste Verleihung der letzten 8 oder 10 Jahre erwischt.
Ja, und die Zahlen sind nochmal um 9% gesunken.
Oh, habe ich gar nicht geguckt.
Ja, sind jetzt bei, ich glaube, 17 Millionen Zuschauer immer noch.
Also, obwohl sie es vorgezogen haben. Man darf ja nicht vergessen, die Oscars sind ja dafür vorgezogen worden, damit sie mehr Zuschauer haben.
Für die Uhrzeit.
Die US, die sind jetzt, fangen jetzt schon 18 Uhr in den USA, um 21 Uhr ist der Bums durch in den USA. Und bei uns war es jetzt auch alles so früh, weil wir noch zwischen den beiden Timeshifts sind. USA hat schon Sommerzeit, wir noch nicht.
Es wundert mich überhaupt nicht, dass da keiner mehr zuschauen möchte, weil auch die Reden, ne, also du hast mir dazwischen drin geschrieben, eine Rede hattest du dann, wo du meintest, das war die erste gute Rede.
Und das war Hälfte vor Verleihung ungefähr.
Und das war alles so, naja, die Oscars, wer sie bekommt, kannst du ja mittlerweile, also ich meine.
Platz 19.
Wir sind zwar nur Platz 19, aber es haben ja offenbar ganz viele von unseren Zuhörern auch richtig und Zuhörerinnen richtig getippt. So. Und das merkt man dann auch schon, man kann es vorhersagen und dann sind das nicht so große Überraschungen. Und ich fand jetzt auch so, Michael B. Jordans Rede war nicht so dolle. Jesse Buckleys Rede war nicht so doll.
Jesse Buckley fand ich ganz stark.
Sean Penn ist gar nicht hingegangen.
Buckley fand ich ganz stark, muss ich sagen.
Fandst du?
Ja, weil es einfach, Mann, Alter, das ist einfach eine Rede von einer frisch gebackenen Mama, das habe ich gefühlt. So, das war einfach eine Rede für die Mütter dieser Welt, so. Das finde ich voll in Ordnung.
Also, falls es euch gefallen haben sollte, ich will das, was heißt, ich will nicht zu
Nein, die hat noch in den letzten Jahren viel größere Openings, viel größere Sets. Alle Songs werden normalerweise performt.
Ja.
Ja, und sie hatten dieses Mal nur Golden, das fand ich, das klang flach. Und sie hatten die Nummer aus Sinners genommen.
Und den Gewinnern von K-Pop Demon Hunters haben sie dann auch noch das Mikrofon abgedreht.
Aber so ganz eiskalt. Mhm. Ne? Und bei dieser Sinners-Nummer, da haben sie ja diese, ich kenne mich bei Ballett und Oper nicht aus, aber diese Balletttänzerin, die aus dem Ruhestand kam, extra in den Fokus gerückt und nach vorne in der Bühne sich quasi drehen lassen, nochmal als Statement auf Timothy Chalamet anschauen.
Ja, Dann lasst doch diesen Opening, also wenn euch das zu lang ist und wenn ihr deswegen Leuten das Mikrofon wegnehmt und hinten raus wird dann so eine Stressnummer daraus. Also dann, du merkst ja richtig, wie das sich auch auf alle überträgt. Ne? Conan kommt dann auf die Bühne und sagt so, ich weiß, es ist jetzt schon echt spät, so, ne? Weil dann merken sie, dass sie wieder überzogen haben. Und oh, ich habe da immer so ein bisschen Thomas Gottschalk im Ohr, der sagt, die nachfolgenden Sendungen werden sich um 20 Minuten verspäten. Da hat jemand entschieden, ja gut, dann verspäten sich die Nummern, aber hier ist es dann so, da wird dann so da durchgerusht und ich denke so, dann lass die Scheiße am Anfang. Lass diese Gags, die keiner witzig findet.
Die sind aber auch besser gewesen. Dieses Jahr hat sich keiner richtig bissig getraut, in dieser Weltlage zu sein. Gar nicht.
Also der einzige Gag, der in diese Richtung ging, war so, ja, letztes Jahr hat L.A. gebrannt, aber dieses Jahr ist alles in Ordnung. Und
das mochte ich noch. Ansonsten sind wir jetzt durch. Ja. Wobei diese Pädophilen-Nummer.
Huh?
Wo er gesagt hat, seit 2012 ist das erste Mal, dass keine britischen Schauspieler als beste Hauptdarsteller oder neben
aber die verhaften
sie Pädophilen.
Ja, ja.
Ja, das war schon noch ein bisschen mal aus der Deckung gewagt.
Wollen wir noch über die Gewinner kurz sprechen? Jetzt nicht allzu intensiv, aber ich war
das
dann.
Wir hatten alles Wichtige richtig.
Und
dann haben wir letzte Woche schon drüber geredet.
Ja, gut, dann machen wir das.
Also ich weiß es nicht. Wir hätten jetzt sagen, nett ist irgendwie, dass sie jetzt für Weapons gewonnen hat. Beste Nebendarstellerin und das. Ich weiß nicht, Frankenstein haben wir auch alles richtig, Blood and Sinner.
Das ist zum Beispiel so eine Rede, die ich sympathisch fand. Wo sie auf die Bühne kommt und sagt, sie hat sich die Beine extra noch rasiert.
Aber es hat aber keinen Sinn, dann geben wir sie noch Hose. Ja, also ich mag immer diese Momente sehr, vielleicht bin ich doch einfach anfälliger und sage, ey, ich muss meinem Ed danken. Der ist einfach schon für immer in meinem Leben und ist ewig. Und dann habe ich geguckt, die sind
seit 84.
42 Jahre verheiratet, ja. Alter.
Die sind endlos lange zusammen. Ich habe ein Foto gesehen, wo sie am Set des Films sind, wo sie dann geheiratet haben. Die haben sich bei irgendeinem Theaterspiel kennengelernt, verliebt und haben dann in einem Film zusammengespielt und da haben sie dann heimlich geheiratet.
Voll gut.
Und seitdem sind die zusammen.
Sowas kriegt mich halt immer, wenn Jesse Buckley sagt, ey, ich liebe ihren Mann anspricht über alles und ich will noch 20.000 Babys von dir, dann denke ich so, wie glücklich musst du sein, diesen Moment zu nehmen und das zu sagen. So, ja. So süß, einfach so, das finde ich wirklich
niedlich. Ich würde dir danken.
Kieran Culkin fand ich ein bisschen weird.
Ja.
Weil er einfach auf der Bühne stand und meinte für bester Nebendarsteller gleich, werde ich dafür sorgen, dass eine Person einen unvergesslichen Moment im Leben erlebt. Und er dachte so, was hat nichts mit dir zu tun? Du darfst präsenten, aber so ein Moment von ich übergebe, war komisch.
Ah, nee, das fand ich gar nicht. Fand ich gar nicht
so. Es war ja dann auch Sean Penn, der anscheinend bei Zelensky war, aber naja, es war echt kein dolles Ding. Und perspektivisch muss man auch echt mal gucken, wenn das dann auf YouTube stattfindet, was kriegen wir dann Einladung zu den Oscars? Als Vertreter aus Deutschland der Filmkritik-Zunft wird YouTube. Also
ich frage mich wirklich, ob YouTube. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich würde nicht hingehen.
Ich war ja auch mal eingeladen, bin nicht hingegangen.
Also im Publikum dürften wir eh nicht sitzen und neben Steven Gätchen auf dem roten Teppich stehen, um dann dämliche Fragen zu stellen.
Wobei man weiß nicht, ob man da umsitzen kann. Das Theater ist groß. Und da gibt es ja auch einen Haufen Seatfiller tatsächlich, damit es voll ist. Nee, aber ich frage mich wirklich, ob, wenn es auf YouTube verliehen wird, YouTube dann irgendwie mal sagt, hey, wir haben jetzt die Oscars, vielleicht sollten wir was mit Menschen machen, die was mit Film machen. Also ich bin gespannt, ob das für die irgendwie relevant wird oder ob das einfach nur so ein Stream ist. Ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wenn es soweit ist, ob dann irgendwas in die Richtung
passiert. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr zugucken. Das war meine Liste.
Vielleicht darfst du auch einen vergeben, David.
Nee, möchte ich nicht.
Okay.
Möchte ich einfach nicht. Ah, okay. Ist ja auch nicht so, dass jemand auf mich gewartet hat. Ich will doch gar keinen Oscar vergeben.
Komm, wir fangen unisono heute an mit einer, entschuldige.
Mein Kumpel Flo meinte aber so, wenn da jetzt statt einem Paul Mescal iShow Speed rauskommen würde oder Mr. Beast und sagen würde, und the Oscar goes to, ja, dann würden die Zuschauerzahlen auch nach oben gehen. Ich meine, sowas wie die WWE, die haben erkannt, dass man den Logan Paul sich halt einfach hinstellt, auch wenn den alle hassen, aber die schalten unter anderem auch für den ein und dann transferierst du so ein bisschen junge Zielgruppe, ne? Und ich habe jetzt mehrere Artikel im Nachhinein gelesen, wo die meinten, die Filmlandschaft verändert sich ja auch gerade, aber die Oscars bleiben immer gleich und das Einzige, was ihnen einfällt, ist zu sagen, ja, wir machen jetzt die Veranstaltung um 18 Uhr und ab übernächstes Jahr sind wir auf YouTube. Das wird nicht reichen.
Schauen wir mal. Gerade bei der Gen Z habe ich heute auch geschickt, hat der Hollywood Reporter neue Zahlen ja geschickt, dass sie mehr ins Kino geht als Millennials und Gen X. Insofern, das Interesse ist ja da bei den jüngeren Leuten. So, wir haben jetzt Bowie auf dem Tisch. Bowie, mach mal Social Media Content.
Bowie, sag du doch mal, wer
da
war
ist
dein
die Kamera, da ist die
wer
Kamera,
war dein Oscar-Gewinner?
Wasser?
Möchtest du noch mal Wasser, kleine Dame?
Komm her. Achso, die hat da unten. Aber sie weiß ja, dass da unten ist. So, komm, wollen wir erstmal einen Film anfangen, wo wir unisono, glaube ich, gut drauf Bock haben?
Ja.
Dann lass mal über den neuen Bradley Cooper-Film sprechen, der startet. Was startet diese Woche überhaupt? Soll ich das auch schnell machen?
Ja, klar.
So, diese Woche, Leute, entschuldigt. The Plastic Detox, seit Montag auf Netflix. Da geht es um Unfruchtbarkeit in Korrelation mit Mikroplastik in der Umwelt. Da werden so 6 Paare untersucht, sah gar nicht mehr uninteressant aus. Dann haben wir auf Apple...
Ich nehme mal mein Handy aus der Hosentasche, wenn du gerade von oben...
Okay. Dann haben wir auf Apple Imperfect Women Staffel 1 mit Elizabeth Moss, David Leipzig, Kerry Washington und Kate Mara. Da passiert ein Mord und diese Freundschaft, da kommen so Schicksale. Fühlt sich ein bisschen an wie Pretty Little Liar. Dann magst du ja wirklich sehr, Invincible Staffel 4 ist rausgekommen bei Prime Video die Woche. Diese Zeichen-Superhelden-Nummer, da weiß ich noch, dass du die erste Staffel und zweite Staffel
ja, ich habe aber nicht weitergeguckt.
Dann reden wir gleich über Der Astronaut, Project Hail Mary im Kino ab Donnerstag und Is This Thing On reden wir. Für alle Fußballfans gibt es einen Sommer in Italien. Die WM 1990 zeigt quasi, wie Deutschland Weltmeister wird, während das Land ja historisch eh im Umbruch ist durch den Mauerfall bzw. die Wiedervereinigung. Dann auf Prime Video gibt es noch Deadlock Staffel 2 seit Donnerstag. Das ist so eine düstere Komödie mit Mystery-Faktor an so einem, also auch australischer Humor. Sah ganz nett aus, habe ich mal erwähnt. Dann Peaky Blinders, The Immortal Throne. Habe ich schon gesehen. Abschluss nach der Serie, eigener Film ab Freitag diese Woche bei Netflix.
Ich habe dein Thumbnail gesehen, da machst du so. Hm.
Ah, es ist
hab
so,
ich jetzt mehrfach gehört, ist nicht so gut?
Ich bin mit der Serie gewachsen und da gibt es ein paar richtig tolle Figuren, die, glaube ich, für viele auch fast wichtiger sind als Thomas Shelby. Und im Film kommen die teilweise gar nicht vor oder werden abgekanzelt oder kriegen eine ganz komische abschließende Geschichte. Und es geht um ihn. Und er ist ja so ein zerrissener Typ, der immer nach Frieden, fast schon nach dem Tod sich sehnt. Und nochmal so ein Vater-Sohn-Ding in den 40er Jahren. Es sieht super aus. Es ist auch toll gespielt. Du hast sofort die Vibes. Wenn du die Serie liebst, wirst du vieles daran mögen können. Aber ich finde ganz essentielle Dinge aus der Serie, das sind nämlich die Charaktere, mit denen wird übel umgegangen. Mhm. Und das hat mir nicht wehgetan, aber da bin ich nicht happy mit gewesen. So, BTS kommt zurück. Gina meinte, die waren weg, weil die beim Militär waren. Ich glaube, die müssen der Japan ja,
die
zum
hatten,
Militär.
Die hatten, Wehrdienst.
Und dann hatten die Pause, jetzt sind die zurück. Könnt ihr live gucken, nämlich Samstag 12 Uhr mitteleuropäische Zeit auf Netflix. Und er sagt dir The Comeback, was die Serie? Kommt nee. Sonntag raus bei HBO Max. Ich habe übrigens Rooster von letzte Woche angefangen zu sehen. Und Rooster ist der erfolgreichste Comedy-Start seit 10 Jahren auf HBO mit Steve Carell. Das ist wirklich, ich fand es wirklich witzig. Geht nur so 35 Minuten eine Folge, fängt gerade an. So, The Comeback mit Lisa Kudrow aus Friends früher. Erste Staffel, David, 2005. Zweite Staffel, 2014. Dritte Staffel 2026.
Okay.
Ist nämlich eine Schauspielerin, die ein Star war und immer wieder zurückkommt. Eine Comeback hat. Jetzt wieder bei einem Fernsehsender, wo sie feststellt in der Comedy-Serie, warte mal, das Skript wird mit KI geschrieben und da gibt es dann richtigen Aufstand, dass sie darauf keinen Bock hat. Insofern Comeback auf HBO Max Staffel 3. Da haben wir ein bisschen mal kurz über die Woche drüber geschaut. So, neuer Bradley Cooper-Film, Is the Thing On? Diese Woche im Kino. Haben wir gesehen vor, oh, schon 2-3 Wochen her, ne?
Mhm. Ich fand den super. Der hat mir richtig gefallen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir war. Es geht um eine Midlife-Crisis. Und zwar um eine, wie hat die eine Journalistin gesagt, die aus dem Kino kam?
Patriarchaler Narzissmus.
Ach so, ja. Patriarchaler Narzissmus, genau. Also,
das fand ich so dumm, dass ich es nicht vergessen kann.
Laura Dern ist die Ehefrau und oh, jetzt will ich Patrick Bateman sagen, das ist aber natürlich falsch.
Will Arnett.
Will Arnett, genau. Will Arnett, der ja auch Comedian ist, der ist unglücklich in der Ehe, sie wollen sich scheiden lassen und dann eines Tages kommt er an so einem Comedy-Club vorbei und stellt sich auf die Bühne, ich glaube eher so, weil er nicht weiß, was er machen soll und redet.
Na, darf ich kurz? Oder
ja, so? Komm, ja.
Die sind an dem Punkt der Trennung schon, wo er sich ein Apartment in der Stadt gesucht hat und sie wohnt mit den Kindern im Haus. Hm. Und er weiß gar nicht so richtig mit seinem Leben, was so zerfällt. Und er läuft abends durch die Straßen und will sich eigentlich nur einen Drink holen und sagen, ey, in der Bar, ich will einen Drink, Mann. Das ist das, was ich brauche. Und er sagt, kannst du haben, kostet $15 Eintritt. Und er so, was, $15 Eintritt, wofür? Na, unten ist eine Open-Mic-Comedy-Nacht und wenn du hier reinkommst, kannst du die Comedians sehen, kostet aber $15.
Oder du
außer du gehst auf die Bühne. Also, dann schreibe ich mir auf die Bühne ein, spare ich $15.
Ja.
Jetzt kannst du weitermachen, wenn du möchtest.
Genau, und dann geht er auf die Bühne und hat eigentlich natürlich kein Comedy-Programm, sondern erzählt dann ein bisschen was von seiner Ehe und kassiert dann da so 1-2 Lacher. Das ist am Anfang noch ein bisschen stümperhaft, aber du merkst schon, was ich total liebe an dem Film, ist, dass der so eine ganz ehrliche Herangehensweise an Beziehungsdynamiken hat und das gar nicht auch so macht, dass er auf die Bühne geht und so gleich so ein Top-Comedian ist, der super witzig ist, sondern was ja viele Comedians machen, dass die eigentlich ihr Herz auf der Bühne ausschütten und dann in diesen traurigen Dingen etwas Absurdes finden, wo Leute sich wiedererkennen, ne, die auch Eheprobleme vielleicht haben und dann überspitzen die das. Dadurch tastet sich der Film über diese Comedy-Ebene an dieses Ehedrama heran und an diese beiden Eheleute, bei denen du auch klar merkst, die lieben sich irgendwie noch, aber da ist irgendwie so ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Und diese neue Erfahrung, die macht was mit ihm. Und als es was mit ihm macht, macht es auch was mit ihr. Und damit auch was mit den beiden. Und das war so eine erfrischende Liebesgeschichte, ne, wo du merkst, auch beide haben so eine Midlife-Crisis. Deswegen habe ich diese Nummer mit dem patriarchalen Narzissmus, verstehe ich nicht, weil beide sind ja diejenigen,
das die... Das wirkt, als hatte man schon vorher so eine Agenda, weil nur weil der Mann im Fokus steht, statt der Frau, das dann
ist so find ich auch nicht. Also Laura Dern ist wirklich ein gutes Gegenstück. Die beide spielen richtig toll. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Marriage Story, dieser Film auf Netflix, aber nicht in so dieses Überdramatische, sondern eher, es hat was Leichtfüßiges, auch durch diesen Comedy-Aspekt. Und es gibt ganz am Ende so eine Szene, weil sie weiß ganz lange nicht, dass er Comedy macht. Und da passiert was sehr, sehr Cooles, wie ich finde. Da macht der Film was ganz Tolles. Inszeniert von Bradley Cooper, der nur ganz selten mitspielt. Der hat hier so eine kleine Rolle, die aber auch nicht unwichtig ist, aber ich finde den so schön zurückhaltend und ich finde den so ehrlich und das mag ich ja an Liebesgeschichten, wenn die so komplex erzählt werden und so facettenreich und die auch nicht so gerade sind, so wie diese klassische Hollywood-Love-Story. So, man verliert sich und dann findet man aber auch auf so einem geraden Bogen zurück und kurz vorher gibt es nochmal so einen dramatischen Moment und das ist hier nicht ganz so simpel, finde ich. Und deswegen, ich fand den richtig stark. Der hat mir echt gefallen.
Ich finde, der ist halt super nah an dem dran, wie sich das Leben manchmal anfühlt. Ich hatte in meiner Review gesagt, hatte ich dann erzählt, Leute, wisst ihr, ich habe Haus und Grundstück und Familie und einen sehr vereinnahmenden Beruf und zum Glück auch erfolgreich und selbstständig sein. Das bringt nur leider manchmal mit, dass du immer zu tun hast. Mhm. Und immer Dinge zu tun hast, wo sich auch viele vielleicht drum reißen würden. Aber man kann sich über dieses ständige Dinge zu tun haben, über Jahre hinweg selbst verlieren. Man kann sich so sehr verlieren, dass man gar nicht mehr weiß, was mache ich eigentlich gern? Was ist mein Hobby eigentlich?
Meine Kleine hat mich gestern gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche, was findest du eigentlich gerade cool?
Und dann standst du da und wusste gar nicht, oder was?
Ich meinte, was meinst du damit? Und sie so, naja, sie findet gerade eine Modemarke cool oder eine Band cool. Und Carly hat das ja auch immer, dass sie so Sachen cool finden. Und ich so, na, ich finde Videospiele cool und finde Filme cool. Und das ändert sich nicht. Und da sind halt immer neue Dinge, aber ja, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht, dass ich so...
Zumindest meinte ich da, das kann halt passieren über Jahre hinweg, dass du irgendwann feststellst, wo lebe ich da eigentlich? Fühle ich da richtig so Freude, kindliche Freude? Und wenn du dann versuchst herauszufinden, woran liegt denn das eigentlich und machst quasi dein Leben und dein Lebensstil und die Menschen darin verantwortlich, das ist so ein bisschen, was für mich in diesem Film im Fokus steht, weil er über diese Stand-Up-Comedian so eine kindliche Freude zu was Neuem entdeckt, wo er nie gedacht hätte, dass da so ein Feuer entstehen könnte im Leben. Und daraus resultiert die Erkenntnis, ja, ich bin unglücklich, aber ich bin nicht unglücklich wegen der anderen Menschen in meinem Leben, sondern weil ich auch viel zu wenig Acht auf mich gegeben habe und was ich brauche und möchte, um auch weiter brennen zu können für all das.
Ja, ja.
Und das ist eine sehr schöne Beobachtung, weil dieser Film versucht nicht mit Fingern auf Leuten zu zeigen. Nee,
und da ist auch nicht einer der Partner schuld. Also das finde ich sehr sympathisch. Das ist natürlich klar, dass wenn sich zwei Menschen voneinander irgendwie entfernen, dann haben sie im Zweifelsfall zu wenig kommuniziert oder ne, jeder hat da so falsche Abbieger auch getroffen. Aber der Film zeigt dann nicht mit dem Finger auf eine der beiden. Und dann gibt es auch noch so ein anderes Pärchen, bei denen ist es sehr ähnlich. Und da hast du auch das Gefühl, dann klar zu erkennen, ne, die Frau regt sich dann über den Typen auf und dann stellt sich später heraus, ja, so einfach ist es aber auch nicht. Und das mochte ich total, weil so ist es dann halt manchmal. Ich habe gestern so einen Moment gehabt, da habe ich ich habe 9 Stunden an einem aktuellen Video geschnitten und irgendwann kam die Kleine rein und wollte was von mir und dann meinte ich, oh, ich bin super gestresst, was willst du? Und dann fing sie an zu weinen. Und dann dachte ich so, oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Und sie hat aber gar nicht wegen mir geweint, sondern ihre Hausaufgaben waren zu schwer. Sie hat Mama vermisst, die ist jetzt schon eine Woche weg. Und wir beide sind ganz genervt davon. Am Anfang dachte ich noch so, ja geil, habe ich ein bisschen Zeit für mich. Aber jetzt nervt es natürlich schon. Aber du merktest auch, sie will Kontakt zu mir. Und weil ich aber die ganze Zeit immer nur Video schneide. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt hier noch fertig. Und dann gehen wir was essen zusammen. Und dann haben wir einen Film zusammen. Wir haben dann Angst, Essen, Seele auf zusammengeschaut gestern. Und den fand sie übelst langweilig, aber hat mit mir den geguckt, weil sie den Moment mit mir haben wollte. Und am Ende waren wir beide so ganz, es war ganz süß. Und da merke ich dann in solchen Momenten immer wieder, ey, ich nehme mir zu wenig Zeit. Es geht mir auf den Sack.
Die Prioritäten. Ich würde halt versuche immer alles stehen und liegen zu lassen, wenn es irgendwie geht.
Ja, ich habe dann
die
auch...
Die Zeit kommt nicht zurück.
Genau, als ich mir bewusst wurde, oh, die Kleine braucht mich gerade, habe ich dann, da war ich dann auch fast fertig. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt hier nur noch kurz durch, weil das wäre jetzt Quatsch, das Video.
Finde ich gut und richtig und wichtig. Ich glaube halt, die Chancen verstreichen irgendwann.
Ja,
und irgendwann fragt keiner mehr, wenn man weiß, darauf kann die anderen sich nicht verlassen. der Film macht echt viel. Also ich glaube, auch in einem spannenden Alter, in dem wir den jetzt gucken konnten, den hätte ich vielleicht jetzt mit Anfang 20 nicht verstanden.
Ich habe ein Poster gestern gesehen, das hing an so einer Litfaßsäule und das ist so ganz unaussagekräftig, weil der Titel ist riesengroß und dann sieht man da Laura Dern und Will Arnett drauf, die ja nun nicht wirklich Kassenmagneten sind. Und ich dachte so, okay, 60% des Bildes ist der Titel, der auch auf Englisch ist. Ich bin mir fast sicher, dass hier in Deutschland kaum jemand in diesen Film hineingehen wird, was echt tragisch wäre, weil der ist einer der stärksten. Ich habe noch einen anderen Film gesehen, vielleicht schwenken wir einfach mal über. Ich habe mir nämlich Testament of Anne Lee angeschaut und der hat in Deutschland ein paar tausend Zuschauer gehabt. Im Zoopalast ist der hier auf 70 mm gezeigt worden.
What? Auch und, so aufwendig aufgeführt.
Und hatte wohl über das ganze Wochenende 300 Besucher. Keiner guckt diesen Film. Der ist auch in den USA gefloppt und der ist übelst gut. Der
ja, dieser, den da, die von Manchester rüber in die USA, vier Kinder genau, verliert und dort ja, ihr Ding.
Amanda Seyfried spielt so die Anführerin dieser Shaker-Bewegung. Das ist so eine ja, so tief religiöse Bewegung, die sich so in so Trance reinschütteln und so tanzen und den weltlichen Gelüsten abgeschworen haben. Und ich bin ja so ein Liebhaber für Filme, die ein Thema besprechen, das ich zwar nicht verstehe, nämlich so wirklich tiefen religiösen Fanatismus. Also wenn jemand bereit ist, für einen Glauben zu sterben, den ich überhaupt nicht nachempfinden kann, ne, auch diesen Akt nicht nachempfinden kann, die werden dann irgendwann auch attackiert, weil man ihnen unterstellt, sie wären eine Sekte und weil man das fremdartig findet und ihr Glaube auch fast ein bisschen extremistisch ist. Fast
wieder bei Angst essen Seele auf.
Genau, und dann werden sie so attackiert und dann rufen die sich, während sie verprügelt werden, zu nicht zurückschlagen, nicht zurückschlagen. Und ich denke so, es ist total absurd. Und auch was Amanda Seyfrieds Figur die ganze Zeit sagt, das ist übelste Scheiße. Also in meinem Kopf ne, klingt das alles nach grauenhaftem Quark, den ich nicht nachvollziehen kann. Aber es erinnert mich stark an Silence von Martin Scorsese, wo es ja auch darum geht, dass Andrew Garfield so als ja, christlicher
Missionar
nach Japan geht und da auch so viel zu ertragen bereit ist und so für irgendwelche Fantasy-Geschichten in meinem Kopf, ne? Für jemand, der Atheist ist, klingt das natürlich alles immer nach absolutem Quark, aber ich finde das übelst faszinierend, diese Geschichten darüber und die Figuren, die dann daran glauben. Ja,
die Leidensfähigkeit, ne?
Ja, ja, diese Leidensfähigkeit und dass der Glaube so stark ist an etwas. Ich finde, an etwas zu glauben, das kann ich total nachvollziehen, weil das Menschen ja hilft und vor allen Dingen in dunklen Momenten kann das total was einem geben. Aber hier sorgt das natürlich auch dazu, dass Menschen sich verletzen deswegen, auch die Personen untereinander. Und das wird dann so begleitet von Tanznummern. Und richtig starker Musik und vor allen Dingen richtig starken Bildern. Das hat Brady Corbett gemacht mit seiner Frau zusammen. Mona Fastwald heißt sie, glaube ich. Und haben den zusammen geschrieben, sie hat den inszeniert. Und der ist anstrengend, ne, weil diese Tanznummern, die sind wieder das, was ich eigentlich normalerweise nicht mag, diese Schauspielübungen, wenn man dann so und sich schüttelt und man, aber hier passt es zur Geschichte. Amanda Seyfried, ich kam hinterher raus und meinte, wieso ist denn die nicht für einen Oscar nominiert gewesen? Weil die ist übelst stark in dem Film, richtig gut. Ich fand ihn faszinierend, also richtig faszinierend, irgendwann sogar so berauschend, weil die schütteln dann mich auch irgendwie so in Trance und die Geschichte wird hinten raus immer besser, aber er ist lang, aber auf 70 mm war der auch wunderschön, die 70 mm Kopie, ich bin dann hinterher noch im Vorführraum gewesen, oben beim Projektor, da hat uns der Theaterleiter vom Zoopalast hat gemeint, so die Kopie wird jetzt
Herr Radebach.
Lukas hieß der und junger Nachfolger dann vielleicht. Und der meinte, er schickt die Kopie jetzt weiter ins Savoy nach Hamburg. Also die wandert einmal so durch Deutschland. Die zeigen das dann so für ein, zwei Tage und dann wandern die 70 mm Kopien durch andere Kinos. Das ist so eine riesige, wirklich mehrere Kilo schwere Rolle gewesen. Voll gut. Ah, ich habe was vergessen. Er hat mir für uns beide eine 70 mm Filmschnipsel von Oppenheimer mitgegeben. Das sollte ich dir noch geben.
So ein Acrylglas?
Ja, leider nur so in der Hand, ohne Acrylglas. Aha, aber okay. Trotzdem schick. Ich habe deine vergessen. Bringe ich dir beim nächsten Mal mit. Und ich habe noch eine dritte. Wollen wir die dritte dem Gewinner übermitteln?
Die dritte?
Ja.
Von dem Gewinnspiel?
Ich habe drei diese. Ich hab drei
Verlosen oder dem Oscar-Gewinner?
Dem Oscar-Gewinner.
Da würde er sich freuen.
Dann machen wir
das. Hat Marc wirklich was gewonnen, da würde er sich freuen.
Ja,
ich glaube, er heißt Marc, wenn ich mir sehe.
Ja, wir haben
kriegt die dritte Oppenheimer.
Er hat noch drei so eine Rollen gehabt von Oppenheimer, also so kleine, sind so Schnipsel von der Originalrolle.
Frames
aus dem Film.
Ja, genau.
Und die würde ich sagen, wenn das können wir ja mal klären.
Ja, geil, das kriegen wir geklärt.
Also den kann ich auch empfehlen. Keiner guckt den und es sind zwei Das sind zwei wirklich tolle Filme. Ich glaube, wenn ich dazu eine Kritik auf meinem Kanal machen würde, würde ich 100 pro die Leute, langweilig, was schlägst du für einen Scheiß?
Ich kenne diesen Schmerz seit Jahren. Ja, aber ich will dann am Ende sagen, dass niemand sagen kann, ich hätte nicht drüber geredet. Ihr könnt über War Machine haten, wenn ich was sage, aber ihr könnt nicht sagen, ich rede nicht über kleinere Filme.
Aber das sind mal kleine Empfehlungen. Also ich habe dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das auch durchs Alter kommt, aber meine Listen verändern sich so.
Digi, guck endlich Train Dreams.
Mach ich noch.
Keiner guckt den außer mir.
Aber dieses Jahr hatte ich jetzt schon Splitsville, den ich mega gut fand. Ist This Thing On und den hier. Und ich habe bestimmt noch einen vergessen.
Der Astronaut.
Nee. Aber über den können wir jetzt reden.
Richtiger Grower für mich. Der Film
ist nochmal ein Grower gewesen?
Oh, aber.
Nee, der ist eher ein Slower für
außer,
mich
dass er
gewesen.
Zu lustig ist. Zu lustig aufgezogen.
Nee.
Ich habe noch ewig darüber nachgedacht, über deine Aussage mit Ryan Gosling und man sieht da die Gesichtschirurgie. Er wäre nicht blind auf dem Auge oder ist gut gemacht. Ich kann das nicht sehen. Hattest du hier im Podcast erzählt?
Ja.
Vor
ich finde es auch, also es gab ja noch eine Message von ihm vorher und da finde ich, sieht man es nochmal.
Ja,
noch mal,
ja. Also ich weiß.
Also ich habe drei Sachen, die mich stören, aber da, sag erstmal, worum geht's denn in
der Astronaut, ein Mann, Ryland Grace, wacht auf. Er weiß nicht, wo er ist. Er weiß nicht, wo er ist, aber es sind so Roboterarme über ihn, die füttern ihn oder machen irgendwas. Er ist auch festgemacht und stellt dann aber fest, als er sich da irgendwie löst, er kann kaum richtig reden, seine Muskeln funktionieren nicht. Wer ist er? Warum ist er dort und wo ist er, bis er an einem Fenster sieht? Ich bin im Weltall. Ich bin in einer Raumstation. Und ich bin anscheinend auch 11 Lichtjahre von der Erde weg. Wie konnte das passieren? Der ist eigentlich nur Lehrer an der Schule mit einem Doktortitel. Und was macht er da? Ausgangssituation. Ja, Verfilmung vom Stoff von Andy Weir, der hat vorher der Marsianer geschrieben und hat noch Artemis geschrieben. Die beiden Regisseure für Lord und Christopher Miller werden Artemis wahrscheinlich auch verfilmen von ihm.
Nein.
Und das ist die Ausgangssituation. Ich glaube, mehr brauchst du nicht unbedingt wissen. Wobei, wir wissen aus den Trailern, es stellt sich raus, es geht darum, die Erde zu retten. Das Schicksal der Erde ist bedroht. Und das muss man, glaube ich, auch sagen, ist ganz essentiell. Es wird einen Kontakt geben zu außerirdischem Leben.
Zu Rocky wird jetzt für alle Trailer verraten. Also es ist Käse. Ich habe es auch in meiner Kritik gesagt, das ist Quatsch, das nicht so anzusprechen, weil
nee, hab
das
ich auch.
Passiert
hab
auch
ich
so
auch.
Früh.
Bei Is the Thing On war das der erste Film seit bestimmt 5 oder 8 Jahren, den ich im Kino gesehen habe, ohne irgendetwas über den Film zu wissen. Das war so erfrischend.
Mhm.
Ne, aber ich glaube, wer unseren Podcast hört, wird auch, das ist nicht zu viel. Das ist auch nicht, worum es im Film in erster Linie geht.
Nee, das passiert auch gleich sehr früh.
Was? Nee.
Finde ich schon.
Fast eine Stunde. Oder 45. Rocky dauert lange. Dreiviertel Stunde? Dauert schon.
Was ich ja interessant fand, ich weiß nicht, ob du mir das gesagt hattest oder Bea. Ihr hattet beide das Buch gelesen und einer von euch beiden hat mir erzählt, dass eigentlich dieses Erwachen am Anfang und nicht zu wissen, du warst das, nicht zu wissen, wo ist er jetzt eigentlich, dauert im Buch wohl eine ganze Weile, weil er sich da erstmal zusammenrätselt, wo befindet er sich jetzt gerade.
Das ist deswegen so spannend, daraus ergibt sich im Buch schon diese gesamte wissenschaftliche Komponente ist im Buch so groß und die wird zu 80-90% rausgestrichen, aber allein, weil der Film sich allein schon beim Entlanghangeln der eigentlichen Geschichte und dabei hält auch alles bei, schon über 2,5 Stunden ist. Aber um es mal kurz zu erklären, habe ich auch zu David gesagt, also im Film fällt er irgendwo von diesem Tisch, guckt 1-2 Minuten sich um, guckt aus dem Fenster, sieht, aha, ich bin im Weltall. Und im Buch stellt er erstmal fest, da kriegt er von diesem Roboterarm Fragen wie, was ist 2 plus 2? Was ist das? Wie ist ihr Name? Und er stellt dann irgendwann fest, er ist irgendwo in einem Raum, aber die Anziehungskraft fühlt sich anders an. Und er stellt fest, hier ist eine andere G-Kraft. Das ist nicht 9,81 wie auf der Erde. Das ist anders. Wie kann das sein? Ist er in einer Zentrifuge? Aber wenn er in einer Zentrifuge wäre, wäre die so groß, die könnte man auf der Erde nicht bauen. Und daraus leitet er sich erst ab. Hm. Ich bin im Weltall. Und das dauert. Und dadurch kriegst du aber gleich ein Gespür dafür, wie wissenschaftlich dieser Film sein wird.
Ich weiß nicht, wie das im Buch zu der Marsianer gelöst war, aber was ich ja bei der Marsianer fantastisch fand, war, dass Ridley Scott im Grunde dieses Problem der Einsamkeit und dass du da eigentlich nur eine Figur hast, die ja im Buch wird ja ganz vieles über interne Monologe wahrscheinlich dann gelöst. Ne? Er rennt nicht durch das Raumschiff und sagt, wo bin ich denn jetzt?
Du bist in der Gedankenwelt von
Genau, du bist in der Gedankenwelt. Und der Marsianer löst das halt ganz clever durch diese Logbücher, die er da aufsagt. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Buch vorkommt oder ob das eine Regieentscheidung von Ridley Scott ist. Auf jeden Fall ist das genial, weil es mich als Zuschauer abholt. Also ich kann mir erschließen, was passiert da jetzt gerade. Und das ist eine Sache, die bei der Marsianer echt nicht passiert. Und viel zu wenig. Und wo ich ganz oft das Gefühl habe...
Bei der Astronaut, mein David.
Genau, der Astronaut. Ganz oft passieren so Sachen, die sind so grundlegende Dinge, die einfach so passieren. Zum Beispiel, wie er mit Rocky dann kommuniziert. Das ist eine Sache...
Das Buch ist so viel detaillierter. Es ist im Gegensatz zu der Marsianer ja auch viel mehr Geschichte. Also die haben sie Erzählstruktur, immer wieder zurückzuspringen. Wer ist er auf der Erde? Und eigentlich findest du ein Buch erst raus, da gibt es den Petrova-Strahl. Und da aus dem leiten sich ab, was überhaupt Astrophagen sind, worum es geht. Und dann springt es immer wieder zurück, so wie es der Film auch macht, aber das ergibt sich ein viel größeres Bild. Deswegen habe ich viele Leute auch gefragt, kann ich das Buch noch danach lesen? Ich würde sagen, ich empfehle es euch, weil ihr dann einfach so viel noch mal mehr bekommt aus dieser Welt. Aber das kriege ich halt nicht auseinanderklamüsert, wenn ich nur den Film gucke.
Ja, ich finde halt schade, dass so vieles, ne, ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass Ryland Grace auf den Knopf drückt und dann passiert Sache X. Und dann wird die aber auch nicht großartig erklärt. Und irgendwann ist dann klar, sie müssen dieses und jenes tun, um die Welt zu retten. Das Problem wird auch sofort erkannt, wird dann sofort gebannt, indem man Sache Y macht. Und dadurch springt der Film sehr, sehr schnell. Ich habe ein paar Fragen hinterher gehabt, die so auch Logikprobleme für mich ergeben haben, die sich einfach nicht erschlossen haben, die, wo ich gerne gewusst hätte, wie ist das überhaupt möglich?
Ey, gerne. Würdest du was fragen?
Nee, habe ich auch ehrlich gesagt jetzt auch direkt vergessen. Nach dem Film hatte ich die parat, die Fragen, aber jetzt kann ich sie dir nicht mehr nennen. Und mein Hauptproblem war dabei irgendwie auch zwei Sachen. Einerseits, ich finde bei Science Fiction das halt total wichtig, dass du irgendwie so größere Fragen auch mal ansprichst. So der Weltraum, ne, diese Weite, diese Leere. Ich finde, dieses Thema Einsamkeit hat zum Beispiel Spaceman auf Netflix mit Adam Sandler deutlich besser eingefangen.
Oder Moon war das auch mit Sam Rockwell.
Genau, damals, ne? Moon, aber in Spaceman kommt ja auch so ein außerirdisches Wesen oder so eine Entität dazu. Dadurch ist der dem hier sehr ähnlich, aber ich finde, dass der Rocky wird dann auch so vermenschlicht. Ich sehe dann auch ganz viele Montagen, wo die beiden sich so Filme angucken, um dann Rocky die Menschen zu erklären. Und Rocky nickt dann immer oder macht dann. Und dann ist die Szene wieder vorbei. Währenddessen haut Ryan Gosling einen witzigen Spruch nach dem anderen raus. Und das ist eine Sache, die ich in meiner Review auch erklärt hatte, die mich sehr, sehr gestört hat. Weil ich die erste Stunde habe ich gemerkt, bis zu dieser einen großen Action-Sequenz habe ich nichts gefühlt. Und ich dachte, was ist hier los? Warum passiert das eigentlich gerade? Liegt es an der Struktur, dass der Film auch immer wieder zurückspringt? Und da merkte ich, in der Marsianer ging es immer um was. Ich habe immer als Zuschauer gewusst, was steht auf dem Spiel für die Figur, ne, weil die Stakes auch so klar gemacht wurden von Ridley Scott, aber auch die Figur ja selbst ihre Sorgen kommuniziert hat, ihre Gedanken kommuniziert hat. Und das Einzige, was Ryan Gosling kommuniziert, ist, lustiger Spruch 1, lustiger Spruch 2. In dem Moment, wo er zum Beispiel auf Rocky trifft, ist eigentlich ein ganz spannender Moment, weil da dieses Raumschiff ist, bei dem man sich fragen muss, was ist da wohl, was passiert da? Und eigentlich könnte das so auch ein bisschen als Space Horror inszeniert werden. Aber auch da flaxt und flunkert sich Ryan Gosling einen ab und dadurch erfahre ich nichts über sein Innenleben und dadurch verstehe ich die Stakes nicht. Ich weiß nur, die Welt geht irgendwie unter, aber auch nicht so wirklich. Also ich habe nie so richtig dieses Apokalyptische dahinter verstanden.
Das ist, glaube ich, dieses Problem, ich habe ja gerade schon einmal gesagt, ne, der Film nimmt schon die wichtigsten Plotpunkte sich an, um die Geschichte zu erzählen, und geht schon 2,5 Stunden. Ja. Und das, was du jetzt sagst, erfordert eine ganze weitere Stunde, würde ich sagen, um das zu transportieren. Und ich habe beim Schauen auch gedacht, du kannst es nicht wegschneiden. Die haben das, was nicht zu opfern geht, von der Handlung nicht geopfert.
Und man dann hätte alle Szenen, also dass zum Beispiel Sandra Hüller Karaoke singt.
Das wollte ich aber gerade sagen, das ist die Dringlichkeit, von der du sagst, dass man nicht das Gefühl kommt, dass es um was geht, ist für mich Sandra Hüller. Die so klar macht, ich bin hier jemand, ich habe die Autorität aller Nationen, alles auf die Beine zu stellen, egal was es kostet. Und alle ziehen an einem Strang, um dieses Projekt umzusetzen.
Aber auch das soll im Buch nochmal mehr rüberkommen.
Ja, auch viel.
Auch da wird nochmal klarer, was für eine Macht sie eigentlich hat und was sie dann auch übertragen bekommen hat. Weil hier wirkt sie so wie die Leiterin eines Projektes. Aber dass da alle Nationen zusammenarbeiten, das wird schon irgendwie klar. Aber es gibt Filme, die kriegen das viel besser hin. Ne? In der Marsianer gibt es ja auch dann diesen Punkt, wo dann China sich mit einmischt, weil sie sagen, so, ey, wir kriegen so eine Rettungsmission gar nicht so schnell gemacht. Und dann kommen da ja einige Sachen zusammen. Und ich fand den einfach besser strukturiert. Das ist sicherlich unfair dem Film gegenüber, weil der Marsianer und der Astronaut sind zwei unterschiedliche Geschichten. Astronaut ist komplexer, aber irgendwie auch nicht, weil der Astronaut erzählt ja eigentlich auch nicht viel mehr, außer Mann ist im Weltall, trifft ein Alien, beide müssen sie die Welt retten. Und wie sie dann die Welt retten, leider erzählt ist ehrlich schon gesagt viel, ein bisschen...
Ja, was zum Beispiel alles fehlt ist, was fände ich auch so, tut mir leid, stört dich das, dass ich mit dem Buch dann so ein bisschen daherkomme? Weil ich finde das nämlich total interessant. Du, bei der,
warte,
der,
Bowie. Stört dich das?
Der Astronaut bleibt halt super viel bei Rylan Grace. Und wir erfahren über Rocky ja so wenig, ne? Der ist eigentlich, wiegt der fast 200 Kilo. Die werden 700 Jahre alt. Und der besteht drin aus über 100 Grad fast flüssigem Metall und kann sich immer wieder neu herstellen. Und die Nahrung, die er hat, kann er ihm nicht geben, weil die voller Schwermetalle ist. Es gibt ganz viele Gründe neben dieser Freundschaft, warum die sich eben nie berühren können. Warum die dann doch so unterschiedlich sind. Und wie die eine gemeinsame Kommunikation finden. Ich sag dir mal meine Lieblingsstelle aus dem Buch ist, da stellen sie beide fest, sie mussten sich begegnen und gleich intelligent sein. Und ich war so, warum? Und dann sagen sie, wenn eine von diesen beiden Lebensformen intelligenter gewesen wäre, hätten sie schon die Planeten gerettet. Wenn eine dümmer gewesen wäre, hätten sie nicht die Fähigkeit, im Weltall zu reisen. Sie mussten sich begegnen, weil sie auf dem gleichen Stand der Entwicklung sind. Und zum Beispiel im Film hast du nur einmal kurz, dass sie gar nichts von Strahlung und so wissen. Mhm. Also Rocky und auch die Traurigkeit, dass er auch der einzige Überlebende auf seinem Schiff ist. Das verbindet die beiden ja. Sie sind die einzigen Überlebenden auf ihren Schiffen und nicht alleine aufgebrochen. Eigentlich total traurig. Mhm. Und das traut sich der Film nie stehen zu lassen. Wie sich das anfühlt, auch zu wissen, ich werde hier wahrscheinlich sterben.
Ja, ja.
Aber das sind trotzdem, ja, der würde immer länger und immer länger und immer länger werden. Es ist ein fantastisches Buch, aber ich habe schon beim Hören gedacht, wie willst du das verfilmen?
Ja,
so ein bisschen, und es gibt einen Grund, warum den Neville Neuf bei Dune sagt, das ist nicht ein Film. Ne? Mhm. Und das fühlt sich bei der Astronaut auch ein bisschen so für mich an. Das ist eigentlich nicht ein Film. Der erste Film wäre bis zum Kontakt.
Ja.
Vielleicht sogar mit dem Außerirdischen. Und ab dann wäre es ein zweiter Film.
Ja, und dann hätten sie gerne mehr diesen wissenschaftlichen Aspekt, weil Andy Weir hat ja dieses Besondere an seinen Büchern, ist ja dieser Hard Sci-Fi, die fiktive Science-Fiction-Geschichten, also schon auch Science, aber auch Fiction. Ja,
die halten den wissenschaftlichen Erkenntnissen stand,
diese Geschichten. Genau, natürlich nicht allem, in diesem Film vor allen Dingen jetzt nochmal weniger, wie gesagt, also das, was er da macht, um die Sprache von Rocky zu verstehen, im Film macht es keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Zumindest nicht auf der Kürze und so, wie es da verknappt wird, nicht. Im Buch mag das besser erklärt sein, aber im Film ist es Quark.
Weil echt, warum? Es gibt irgendwelche Töne von der einen Seite, die eindeutig dem entsprechen, was ich sage. So, ja, nein, hallo.
Wie? Also eine Kreatur macht und der Computer kann jetzt zuordnen.
Er fängt doch an quasi zu sagen, oh, das ist nein. Also er schreibt doch die Worte. Er fängt doch an, Worte zu schreiben.
Aber woher will er das wissen, dass die Kreatur überhaupt darauf reagiert? Das ist wie wenn du jetzt mit
angenommen, du bist mit Bowie unterwegs und du kennst ja irgendwann eine Bewegung oder einen Ton von Bowie, weil du so lange viel Zeit mit ihr verbringst, wo du weißt, ah, das ist, sie hat Hunger. Das ist, sie hat Durst. Das ist, sie will raus. So, weißt du, was ich meine? Auf dieser Ebene fängt er ja an, so Codierung. Und wenn es dann halt immer passt in der Kommunikation, merkst du, das ist jetzt richtig oder es ist nochmal für den Fall abgeweicht.
Dann könnten wir das doch aber alle Tiere, dann, also dann könnten wir
Sprachcomputer. Es gibt ja schon viele Versuche. Das ist die Idee. Die Idee ist von, okay, das ist ja ein intelligentes Wesen, was quasi auch noch verneinen kann und da vielleicht auch nochmal mehr versteht. Aber die Idee ist, wie so ein Wörterbuch angelegt, das macht der Film schon klar, man fängt mit den ersten Worten an und irgendwann hat man einen Wortschatz von 500 Worten, dann von 2000 und deswegen kommuniziert man und Rocky sagt auch immer Frage hinten dran, wenn es ein Fragezeichen ist. Das fand ich jetzt nicht so schlecht gelöst, muss ich sagen. Irgendwann hat man es verstimmlich.
Das war nicht schwer unglaubwürdig, leider.
Okay.
Also
ja, die haben halt einen Haufen Zeit da oben, muss man davon auch.
Aber das macht der Film nicht klar. Das ist eine Sache von 15 Minuten, 10 Minuten vielleicht.
Ja, das wird ohnehin nicht klar. Ich bin rausgekommen, der Chef von Bon Vivant, einem deiner Lieblingsrestaurants, meinte, hä, warum altert denn der zum Beispiel nicht? Warum, wie geht der Zeit? Warum sieht denn der nicht älter aus?
Ja.
Dann meinte ich so, ja, es wird halt einmal gesagt, die Hail Mary reist fast mit Lichtgeschwindigkeit. Und dementsprechend, das kennen wir ja seit Interstellar, ändert sich der Zeitverlauf. Ne? Und dann auch beim eigenen Körper. Und auch, weil die Schwerkraft ja auch nicht so stark wirkt. Unser Körper wird ja maßgeblich, die Alterungsprozesse haben ja auch mit der Schwerkraft zu tun, der wir ausgesetzt sind. Long story short, es werden viele Fragen bleiben. Der Spirit, der aber da ist, dieses hoffnungsvolle, gemeinsame und tendenziell lustige Weltrettungsaktion mit einem Raumschiff, was Hail Mary heißt, also im Grunde eigentlich eine Selbstmordaktion gedacht ist, das fand ich schon sehr unterhaltsam. Ich habe mehrfach wirklich herzlich gelacht und hatte da
Ich fand die Freude. Freundschaft der beiden cool. Ich fand diesen einen spektakulären Moment, diesen Anflug da, fand ich krass. Und immer wieder gab es Momente, wo ich dachte, ja, cool. Aber ich war hochenttäuscht. Und es ist im Gegensatz zu dir, wo du sagst, es ist ein Grower, ist es bei mir eher einer, der abgebaut hat. Ich hatte in meiner Kritik schon gesagt, ich stehe zwischen 3 und 3,5 Sternen. Ich würde jetzt eher auf 3 geben, weil ich den wirklich nur gut fand. Das ist einer, der viel macht und bei dem ich mir so viel mehr gewünscht hätte, aber der hat mich überhaupt nicht emotional erreicht. Die Science-Fiction, ne, ich habe das ja schon mal gesagt, gute Science-Fiction macht immer auch Gedankenexperimente auf und erzählt durch den Weltraum und durch die wissenschaftlichen Perspektiven, die da auch möglich sind, Geschichten, die vielleicht nicht so üblich sind. Und ich finde, Der Astronaut ist so ganz gängiges Kitsch-Kino ganz lange, dem irgendwie diese Dringlichkeit fehlt, die zum Beispiel der Marsianer dann eben hat, weil das ist halt der beste Vergleich, den ich habe. Ich bin mir relativ sicher, dass es mit den beiden Regisseuren zu tun habe. Deswegen habe ich am Anfang Oh, bitte nicht gesagt, weil ich glaube, dass ein Ridley Scott ist einfach eine Nummer zu groß, wenn man das vergleicht. Der ist einfach nochmal ein ganz anderer, der dann auch weiß, was er wegnimmt und was er hinpackt. Und das ist so, Denis Villeneuve hat lange über dem Buch gegrübelt, Peter Jackson hat lange über Herr der Ringe gegrübelt und die haben dann ganz genau überlegt, was kommt raus, was kommt rein, wie können wir das dann überhaupt erzählen. Das ist natürlich eine andere Geschichte, aber hier hat man sich für die falschen Dinge entschieden. Und deswegen bin ich...
Oder für das falsche Format, einen Film zu machen.
Genau. Glaube ich. Eine Serie hätte ich davon jetzt aber auch nicht gewollt.
Ich meine mit Format wirklich 2 Filme hätten sein können.
Ich meine, wir haben ja noch die Prequels, Rocky 1 bis 7.
7? 6 ist Schluss, oder?
Nee, gab es nicht noch... Ah nee, es gab 5 und dann gab es Rocky Balboa.
Und dann kam Creed.
Dann kam Creed, also nur also 6.
Oder 3 Creed, dann gab es Rocky 9, wie man es möchte. Du, gerade nach dem letzten Jahr und allem, was um One Battle After Another und so rumgegangen ist, ich habe vorher akzeptiert, dass man Sachen feiern kann, die für andere gar nichts sind und umgekehrt. Ich muss sagen, vor 3, 4 Jahren war das noch so, wie kannst du nur, was, wie, der ist doch klasse. Das macht bei mir gar nichts mehr. Das macht mir gar nichts mehr, aber ich finde es nicht so streitwürdig.
Nee, das sowieso nicht. Aber
das war früher mal anders für mich.
Ja?
Ja, da wollte ich so recht haben.
Oh, ist hier ein Hund?
Hat sie gedingst? Nee,
hat geknurrt. Ja, ich finde...
Wo weißt du, was das bedeutet?
Na, weil Madame macht das nur, wenn Hunde
Aha,
sind.
Aha, was geben wir unser Computer ein?
Hund. Genau, es kann natürlich auch du Hurensohn heißen, ja, aber das wüsste der Computer jetzt zum Beispiel nicht. Was sagt sie in dem Moment?
Genau, und Gefahr, dann im nächsten Mal. Und dann, im nächsten
sagt
Mal,
sie
genau.
Hund.
Und dann, wenn sie das noch 2-3 Mal macht, in einer anderen Situation, passt du es an, wo dann klar wird. Du hörst dann irgendwann, das macht sie länger oder
nee, aber guck mal, wenn da jetzt ein Hund wäre, was sagt Bowie?
Dann sagt Bowie, ich würde erstmal sowas sagen wie, macht sie es nur bei Hunden oder macht sie es auch bei anderen Sachen, die ihnen komisch vorkommen, aber die nicht ohne sind?
Alter.
Dann würde ich sowas sagen wie, hau ab oder will ich nicht oder irgendwie sowas.
Was musst du nur schimpfen?
Irgendwie so schimpfen. Erstmal schimpfen.
Schimpfen.
Schimpfen wäre vielleicht das erste Wort. So. Und dann kannst du von da abstrahieren in jeder Situation. Erst nicht ganz schimpfen, ich finde ein besseres Wort. Mhm. Das ist die Idee dahinter.
Ja.
Klassiker.
Klassiker, ja, stimmt.
Dann sind wir auch schon wieder lang genug für heute.
Ja.
Wir haben geschaut, Angst, Essen, Seele auf, haben wir letzte Woche gesagt. Einige haben auch mitgeschaut. Ich habe auch schon, als ich mal bei Letterboxd die Reviews gelesen habe, ist eine der frischesten Reviews, dass jemand das geschrieben hat, weil der es für unseren Podcast geschaut hat, um mithören zu können auch. Es geht also bis zu Letterboxd. Angst.
Ganz kurz, ich wollte noch sagen, im Discord habe ich auch unterschiedliche Meinungen gelesen. Leute, die meinten, boah, war toller Film und Leute, die meinten, die waren auch enttäuscht. Also Der Astronaut ist nicht bei allen so der Hit. Da gibt es schon einige.
Ja, sag ich ja.
Und zwar auch im Discord hatten ja viele das Buch auch dann gemeinsam gelesen.
Ich denke, das wird der erfolgreichere Film. Definitiv von beiden gegenüber der Marsianer, rein von den Zahlen. Aber der wird die Jahre nicht so gut überdauern wie der Marsianer. Das kann ich mir gut vorstellen.
Der Marsianer war aber auch erfolgreich.
Ja, aber ich glaube, Der Astronaut...
Hä? Gucken wir mal.
So Bilder gab es einfach schon eine Weile nicht
mehr. Ja, klar.
So Bilder gab es eine Weile. Und auch jetzt so mal...
gab keine Konkurrenz
und
für
jetzt
den.
Mal so ein Wir-Gefühl von, es geht auch mal, wir machen Dinge zusammen statt gegeneinander.
Ja,
ist auch ein guter Zeitpunkt.
Ja. Angst, Essen, Seele auf.
Okay, Angst, Essen, Seele auf. Von 1974, Rainer Werner Fassbinder. Haben wir uns angeschaut und worum geht's? Geht um eine Frau, ich würde sagen um die 60.
Sie soll wohl genau 60 sein. Ne?
Emmy? Emmy? War das Emmy? Ja, Emmy. Geht in so ein Restaurant, Bar. Was ist denn? Eine Kneipe. Eigentlich eine Kneipe.
Ja, schöne richtige Kaschemme.
Und ich glaube, wie kam sie nochmal rein, weil es draußen regnet? Was ist denn?
Sie will einen Cola bestellen. Holly hat sich immer beschwert, wieso sagt die, warum sagt die einen Cola? Und Holly hat sich noch über was anderes beschwert. Im Film passiert das wohl mehrfach, dass jemand was bestellt. Und dann geht er wieder. Das macht sie bestellt einmal eine Cola und dann passiert irgendwas und dann geht sie und dann kommt Ali rein, bestellt ein Bier und dann passiert etwas und dann geht er und sie sagt, warum trinkt denn in diesem Film keiner seine Getränke aus, die er bestellt hat? Das ist doch Verschwendung. Ich sag, ja, Holly. Das können wir die Bewertung einfließen lassen.
Also sie kommt in diese Bar auf jeden Fall rein und will einen Cola trinken und trifft dabei unter anderem auf die Leute, die da sind. Da ist zum Beispiel eine Kellnerin oder eine, die öfter in der Bar ist, die zum Beispiel einen der Männer da fragt, das sind nämlich einige Gastarbeiter, unter anderem Ali, fragt ihn auch schon, na, heute wieder Lust? Und Ali sagt, nein, Schwanz kaputt. Mhm. So, also die haben anscheinend immer mal wieder was am Laufen. Und Ali kommt aber ins Gespräch mit Emmy. Und daraus ergibt sich sofort so ein Interesse von ihr an ihm und die landen auch relativ schnell, begleitet er sie nach Hause, weil sie muss danach nach einem Cola aufbrechen und sagt, es ist schon spät Abend, ich dich begleiten, also ist auch so sehr, die Sprache, die verwendet wird, ist schon sehr klischeeüberfrachtet. Mhm. Begleitet sie zumindest nach Hause, damit sie sicher nach Hause kommt, sie lädt ihn aber auch noch auf ein Getränk ein, dann sitzen sie um und trinken, irgendwann wird es so spät, dass er den letzten Bus nehmen müsste und dann erzählt er ihr auch, dass er in einem Zimmer wohnt mit 5 anderen. Das kann sie sich gar nicht vorstellen, wie dieses Leben sein muss. Und sagt auch, dann bleib doch heute Nacht hier. Und so kommen die sich näher. Und die kommen sich in Angst, Essen, Seele auch so viel näher, dass daraus eine Beziehung entsteht. Und was für Emmy passiert ist, dass diese 60-jährige Frau, die früher auch wie die meisten ja in der Partei war, da gab es dann gleich auch Bezug zur NSDAP, auf einmal mit ihrer Nachbarschaft, mit ihrer Familie, mit Freunden, wo sie einfach komplett einfach ihr Leben gelebt hat, als so Deutsche mit deutschem Umfeld, die Perspektive bekommt, wie ist denn das jetzt auf einmal, wenn man dann Ausländer-Gast Gastarbeiter an der Seite.
Wobei
alle reagieren anders auf sie.
Wobei das auch nicht so ganz stimmt. Also sie ist ja schon auch eine Ausgestoßene. Also man merkt schon auch so als Putzfrau, das ist ihr Job, ist sie auch nur im unteren Teil der Gesellschaft und man blickt auch auf sie herab. Das sagt sie auch an einem Punkt. Und dadurch merkt man auch so ein bisschen, die beiden finden am Anfang genau deswegen zusammen, weil sie beide einsam sind, weil sie beide sich verloren fühlen und weil die Gesellschaft auf beide mit Fingern zeigt. Auf ihn sicherlich mehr als auf
Wobei,
sie.
Wobei, er sagt das ja auch krass. Also er sagt ja wortwörtlich, deutsche Herren und Araber Hunde.
Hunde, ja. Hunde. Genau.
Das ist die Geschichte. Und beziehungsweise, es passieren natürlich noch im weiteren Verlauf Dinge. Und ich fand das, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass mich so ein Film erwartet. Mhm. Bei Angst, Essen, Seele auf. Und ich musste da sehr zurückdenken an, das klingt ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erzähle, als ich groß geworden bin in der Platte, ja, in der Friesheimer Platte. Das ist ja eigentlich ein sehr linker Bezirk in Berlin, bin ich aber schon auch unter sehr rechten Klischees groß geworden. Mit so einem Vokabular, das, wenn ich das heutzutage replizieren würde, wie ich groß geworden bin, wenn ich direkt weggecancelt, auch zu Recht. Mhm. Ja, aber so bin ich als Kind groß geworden und Kinder plappern halt gerne nach. Mhm. So, und ich habe erst später verstanden, ich habe Fußball gespielt, so 6-7 Jahre im Verein, war Libero und davon war ich 4 oder 5 Jahre Kapitän. Und bei mir auf dem Spielfeld hatte ich immer Asiaten, Kurden und Türken, das war immer so richtige Anfeindung auf dem Feld, wo du als Kapitän dazwischen gehen musstest. Wir hatten Afrikaner, da wurde auch, was da alles auf dem Feld gesagt wurde, kannst du dir nicht vorstellen, aber ich war sehr früh mit über 4 Kulturen auf dem Spielfeld konfrontiert.
Das war bei mir anders. Ich bin in Mazania groß geworden.
Ja, Arrakis.
Und da, Arrakis, genau. Und da war das zum Beispiel, wir hatten so gut wie, also fast keinen Ausländeranteil, gar nicht. Also das, was, das finde ich nämlich interessant, dass du in Berlin-Mitte schon so viel mehr Ausländeranteile hattest, als wir das da gehabt haben. Aber Marzahn war auch die Nazi-Hochburg.
Wir waren halt sehr links.
Selbst
aber
in
das,
den 80ern.
Du, das hat nicht davor geschützt, dass wenn wir, also zum Beispiel ein schwarzer Spieler bei uns hieß Cedric. Und wir sind ja natürlich, gehen die Jungs ja alle auch duschen nach dem Spiel und nach dem Training. Du, und die Sprüche, die da kamen, kannst das unterste Schublade. Also eigentlich bist du also wirklich übel. Und als Kapitän das manchmal zusammenzuhalten, war auch alles andere als einfach. Vor allem, wenn wir dann in Kreuzberg oder Neukölln gespielt haben und so Auswärtsspiele hatten. Es war bitter. Aber was ich damit sagen will, ist, das Spiel habe ich auf Mathe-Gymnasium gegangen, da gab es dann super viele Asiaten. Ich habe immer festgestellt, das ist krass, wie viele andere Welten und Perspektiven, das habe ich ganz früh kennengelernt, einfach existieren. Mhm. Und ich fühlte mich bei Angst, Essen, Seele auf voll wieder in dieser Welt, weil, und jetzt kommt noch eine Sache, meine Mutter hatte sehr viele verschiedene, ja, männliche Partner, Liebhaber, whatever. Und darunter war 3 Jahre, in einer sehr prägenden Zeit, da war ich so 8 bis 11 ungefähr, ein Syrer. Und da habe ich diese Welt von anderer Glaube, wie es dann die Familien dann dazu besuchen. Aber das waren auch wieder üble Geschichten mit Verheiraten im Hintergrund an meiner Mutter vorbei mit jemand anderen. Einfach so viel Clash in meinem Kopf, dass ich immer dachte, was geht da nur ab auf dieser Welt? Und bei Angst, Essen, Seele auf, als wie diese Gesellschaft auf diesen Mann reagiert und sofort sie mit ausgrenzt. Das tat mir so weh und so leid. Und gleichzeitig dachte ich, ja, aber genau so läuft das auch. Und so ist es nicht bloß damals gelaufen.
Ja, ich fand es fast ein bisschen comichaft. Also weil das so übertrieben wird, dass ich mir der Film überzeichnet das sicherlich auch. Aber die Frage, die sich mir dann schon auftat, war, vielleicht doch nicht. Vielleicht, ne, der Film ist von 74, vielleicht ist es zu der Zeit so gewesen. Ich meine, Deutschland hat sich dann so nach dem Krieg, nun war 74 dann schon 30 Jahre nach dem Krieg. Aber du hast schon auch noch ein bisschen dieses dieses altparteiliche, Deutschland versucht sich wieder zusammenzupflücken, versucht sich wieder zu finden. Und du hattest schon ganz klar diesen Blick, die da zu uns kommen, die sind schlecht. Das wird im Film dann so übertrieben, dass dann die eigenen Kinder von Emmy, hattest du jetzt geguckt? Mhm. Emmy, sie rasten richtig aus, bezeichnen dann die Wohnung, in der sie wohnt, als Schweinestall und sie würden mit ihr keinen Kontakt mehr haben wollen. Die Nachbarn zeigen sie an und in den Krämerladen gegenüber darf sie dann nicht mehr rein, um ihre Sachen zu kaufen. Und ich war mir nicht sicher, ist es noch eine tatsächliche Abbildung oder ist das jetzt schon mit dem Holzhammer ausgepackt? Ne? Ich meine, Rainer Werner Fassbinder, der ja auch selber mitspielt, ist ein Provokateur gewesen, der sicherlich da damit dann auch provozieren wollte. Und du provozierst halt am ehesten, wenn du Dinge überzeichnest. Das nimmt dann von der eigentlichen Message ja nichts weg. Aber es fehlen natürlich dann die Nuancen. Es ist dann nur so, guck mal da, die Frau verliebt sich in einen Ausländer und alle anderen stoßen die beiden dann quasi, die Gesellschaft stößt beide aus und es gibt im Grunde keine Hoffnung. Und das fand ich dann ein bisschen wenig.
Ich habe das Gefühl, er spricht so Gedanken aus, die oft im Raum stehen, die oft passieren und dann bloß nicht ausgesprochen werden. Die dann so durch Handeln oder durch Nichthandeln und Distanz immer wieder passieren. Und ich finde, das ist auch heutzutage gruselig. Das ist
ja,
so.
Klar.
Ich meine, Menschen wollen Menschen in Schubladen stecken, weil sie erstmal mal gucken wollen, ist etwas gefährlich oder ist etwas freundlich und alles, was anders ist, wird erstmal so ein bisschen argwöhnisch beobachtet. Und ich kann dir auch sagen, ich war 30 Jahre lang Friedrichshainer und die Mentalität ist eine ganz andere als jetzt, wo ich seit 6 oder 7 Jahren Rand-Berliner bin. Und zwar hardcore. Das siehst du in den Wahlergebnissen, das siehst du auch in der Art und Weise, wie die Leute erstmal denken und auch wie sie reden. Und das tut schon manchmal richtig weh. Ich will es manchmal gar nicht glauben, wie sich das so anfühlt, was wieder auch gesagt wird. Manchmal zum Spaß oder manchmal auch ernst gemeint. Und ich finde, dieser Film hat, auch wenn ich finde den nicht doll gespielt, ich habe mich immer wieder gefragt, 70er Jahre muss ein anderes Schauspiel gewesen sein. Ne, auch die Kamera, die dann immer so statisch, und das sieht alles ein bisschen vom Spiel her, fand ich es immer wieder auch sehr abgehackt. Aber das Thema bleibt, ich weiß nicht, ob der Mensch, ich fragte mich, sind die Menschen so? Weil ich finde interessant, die beiden fahren irgendwann in Urlaub. Und nach diesem Urlaub wollen auf einmal, sind alle irgendwie nett, weil sie dann nämlich merken, und das ist so diese Doppelmoral der Gesellschaft. Erstmal wird dir irgendwas an den Kopf geworfen, so das ist scheiße, so will ich mit dir nichts zu tun haben. Und dann, aber jetzt bräuchte ich doch mal deine Hilfe. Ob es nun sei, weil ich im Keller was abstellen will oder ob du auf ihn aufpasst. Wenn ich dann doch brauche, ach, dann ist doch nicht so schlimm, dass du mit dem oder dem abhängst. Und das ist diese Doppelmoral, ist dieser Eigennutz. Und das finde ich nochmal, und für mich ist das ein krasser Blick auf die Gesellschaft, dass wie sehr wir andere das Leben von anderen als Projektionsfläche benutzen, wenn es nicht unseren Vorstellungen zusagt. Das ist es fast am ehesten. Wie kannst du nur das? Wie kannst du nur das? Wie kannst du mit deinem Kind so, also das ist jetzt nicht im Film, aber es passiert ja in der Realität oft so. Wie kannst du mit deinem Kind so reden? Oder wie können, weiß ich nicht, angenommen, Boi schläft bei euch im Bett oder so? So. Ja, weißt du doch selber, vielleicht gibt genug Leute, die sagen, Hund im Bett, wie kann man nur? Da gibt es einen Haufen Leute und denkst dir so, was interessiert dich das? Du hast keinen Hund, das ist mein Hund, das ist mein Bett. Was
ist
los mit dir?
Das ist halt noch eine andere Zeit. Meine Großmutter, den Spruch, den ich am meisten gehasst habe, ich habe das gehasst, wenn sie das gesagt hat. Und das höre ich manchmal noch auch von meiner Mutter, weil diese Generation auch noch so ist. Aber zum Glück, heutzutage hat sich das aufgelöst. Vielleicht auch, weil ich solche Menschen gar nicht mehr in meinem Umfeld habe. Der Satz ging so, was werden die Leute sagen? Und den habe ich immer gehört, immer. Und ich habe ihr immer die Gegenfrage gestellt, who cares? Also nicht nur bin ich mir relativ sicher, dass die Leute im Zweifelsfall nichts sagen, aber wenn sie was sagen, who cares? Also was, dann sagen sie halt was und dann geht man denen entweder aus dem Weg oder man sagt was zurück oder man scheißt da drauf.
Aber das können die wenigsten. Sie brauchen diese Bestätigung aus dem Umfeld, dass sie wirklich das sind, was sie versuchen wollen zu sein. Das können die wenigsten sich losmachen.
Ja, weil bei uns in der Familie gab es auch solche.
Und du weißt auch, dass das einsam machen kann, wenn man andere vor Kopf stößt mit Wahrheit oder wahren Aussagen, die man nicht immer besonders schön formuliert.
Also ich bin auch dann eine Zeit lang so, ich habe mich immer so ausgestoßen gefühlt, auch auf Familien-Events, gerade wenn so Onkels und Tanten und Brüder und Schwestern und so dabei waren, weil mir das immer egal war. Und das haben die Leute gehasst, dass mir das egal war. Weil das natürlich auch ein Kontrollinstrument ist. Na, du kannst Leute
hast
auch,
ja keinen Zugriff mehr auf dich.
Genau, du kannst ja Leute hervorragend manipulieren, auch allein durch die Angst des Ausschlusses. Und wenn da plötzlich jemand sagt, so, mir doch egal, dann kannst du ihn nicht mehr manipulieren. Und das sorgt dann automatisch dafür. Ne? Leute sind dann nicht, kommen nicht dazu, umzudenken, sondern sie schließen dich dann halt aus. Und beziehungsweise du schließt dich dann selber aus. Aber für mich war das immer so eine Wahl, wo ich dachte, nicht zwischen Pest und Cholera, sondern es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Was musst du schimpfen?
No, was das ist aber was anderes als Schiff. Das ist ein neues Wort.
Ich glaube, sie will mal gucken. Sie guckt mal nach, was hier so ist. Hier ist sie Martins Problem. das ist für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich da wirklich der Meinung bin, das kann nur falsch sein, wenn du die ganze Zeit darauf achtest, was könnten die Leute sagen. Aber die Zeiten sind halt anders gewesen. Und wenn du halt in, das gibt ja diese eine Szene, da kommt sie in den Hausflur und dann warten da schon drei Nachbarinnen und quatschen auf sie ein. Und wenn du aus dieser Generation kommst, meine Oma hätte das total mitgenommen, wenn das passiert wäre. Ich würde weitergehen und sagen, pff, scheiß drauf. Ich habe das letztes Jahr erzählt, wo wir da mit dieser einen Horrorvermieterin da zusammen waren. Die hat es ja ähnlich probiert. Die kommt offenbar auch noch aus dieser Generation, wo es reicht, dich öffentlich zu denunzieren und das dann anderen Leuten Angst macht. Und wir haben dann gesagt so und sind weitergelaufen, haben mit dem Kopf geschüttelt und haben unser Ding weitergemacht.
Ey, das gibt so viel, auch Leute, die ungefragt den Senf dazugeben. Ich habe das jetzt hier, gerade bei diesem Elternkram zum Beispiel, wie oft da so ältere Generationen hinkommen und einem so Dinge von vor 40 Jahren aufdrücken wollen. Da haben wir welche, die hatten zum Beispiel Pflegekinder und dann heißt es immer, weißt du, wenn unsere Kleine dann barfuß rumgelaufen ist, keine Socken, wie könnt ihr nur, keine Socken. Und ich so, Mann, ey, wir haben Fußbodenheizung, inzwischen gibt es einen Arsch voll Studien, die sagen, dass die Füße so oft wie möglich barfuß sein sollen, um die Welt zu ertasten und kennenzulernen. Und immer wieder so Leute, die auch so ungefragt den Lebensstil kommentieren. Wie oft ich mir anhören muss im Leben, was ist das überhaupt richtige Arbeit, die ich oder wir dort täten?
Was ist das für ein Beruf? Und allein, dass wir beide unsere Meinung äußern.
Unser Beruf schärft ja aber auch, dass wir einen Fick darauf geben müssen.
Dass wir beide Meinungen äußern. Ich sehe das immer wieder. Leute sind so abgefuckt davon, dass du sagst, ich mag eine Sache. Ich hasse eine Sache. Ich finde das nicht so gut. Ich mag etwas mehr, ne? Deswegen hast du ja ganz viele von diesen, ne, Kritik ist ja ganz häufig so diese Konsensnummer von wegen, ja, also ich fand es jetzt nicht so gut, aber vielleicht gefällt es ja dir. Und ich denke, nee, das habe ich nie gemacht. Und das hassen Leute. Und das, also gibt auch Leute, die das genau das mögen, ne? Und die bleiben dann da. Aber ich merke das immer wieder.
Die sind ja völlig überfordert davon, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben und uns nicht darüber zerstreiten.
Ja, ja.
Das überfordert sie auch, weil sie das gar nicht gewohnt sind.
Das tut mir wirklich leid für dich, falls du jetzt das gerade hörst und dich angesprochen fühlst, wenn das so ein Punkt ist, wo du denkst so, oh Mann, wie kriegen die das hin? Weil das bedeutet ja irgendwie, dass das für euch vielleicht nicht so möglich ist. Und das würde ich mir für euch alle wünschen. Also weil das muss möglich sein, über unterschiedliche Meinungen so sprechen zu können, dass man sich nicht anfährt. Das hat natürlich immer was auch mit Vertrauen zu tun. Aber ich finde das schade, dass so viele das nicht können. Jetzt rücken wir aber sehr weit weg vom Film, um mal wieder zurück.
Ich weiß nicht, das sind schon die Themen, die das auch verhandeln. Ja, weil es geht ja um die Gesellschaft, um Vorurteile, um wie man damit konfrontiert wird und wie es auch einen selbst betrifft. Ein Anfest.
Wie fandst du den von der Machart?
Weißt du, dafür habe ich manchmal das Gefühl, ich weiß zu wenig über die Filme in ihren Jahrzehnten. Ich denke dann so 70er Jahre, ja, die hatten halt anscheinend begrenzte
Mittel. Naja, es war ja die neue. Holly meinte, warum sieht denn das so schrecklich aus in den Wohnungen? Ich so war das. Das war also im Osten, wo wir auch groß geworden sind, da sahen
Später
Wohnungen...
Später bei München, muss man sagen.
Genau, ja. Aber in den 70ern sah das auch noch so aus, wie es bei uns in den 80ern im Osten ausgesehen
hätte
hat.
Hätte ich gleich gesagt, was glaubst du, was, wenn du 40 bist? Was, und dann guckt irgendwer das, wenn die sagen, wo hast denn du 2026 gewohnt?
So sah das aus, ne? Und dadurch sieht es natürlich trist aus, aber Rainer Werner Fassbinder war ja so einer der Vertreter der neuen deutschen Welle. Und die neue deutsche Welle, die hatte sich ja inspirieren lassen bei der Nouvelle Vague, also der französischen neuen Welle, weil die da auch so dieses, wir machen mal einfach. Die haben das oft so ohne Studiobeteiligung gemacht. Und du siehst hier auch, der hat sich einen Kameramann genommen, hatte dann so die Wohnung, hatte die Bar, also die Kaschemme, und da stellt er dann die Kamera hin und dann filmt er einfach mal rein. Also ist natürlich mehr als das, aber das ist jetzt keine große Produktion, sondern hier geht's wirklich um die Themen und über das, was Rainer Werner Fassbinder erzählen möchte. Und ich finde, das macht er sehr gut. Aber er macht es so langsam. Der Film ist sehr langsam. Es gibt so viele langsame Momente, wo Brigitte Mira, ich bin früher großer Fan von ihr gewesen, weil die hat bei Drei Damen vom Grill, wie ist das? Mhm. Das war eine Serie, die meine Großmutter väterlicherseits immer geguckt hat. Und dadurch kannte ich die schon und hatte dann auch mitbekommen, die hat ja hier für den Deutschen Filmpreis gewonnen für Angst, Essen, Seele auf. Wusstest du zum Beispiel, dass der Darsteller von Ali, dass der Lebensgefährte von Rainer Werner Fassbinder gewesen ist?
Nö.
Die haben eine Zeit lang zusammengelebt und der hat dann immer wieder auch in Filmen von Fassbinder mitgespielt. Dann haben die sich, glaube ich, 73, kurz bevor der Film veröffentlicht wurde, getrennt. Dann ging er nach Paris und ist ein Jahr später im Gefängnis verstorben. Angeblich hat er sich das Leben genommen. Gibt auch Leute, die sagen, er hätte vielleicht einen Herzinfarkt gehabt, aber Ihm wurde irgendein Verbrechen nachgesagt, das ihm wohl angehangen wurde. Und mit der Hilfe von Rainer Werner Fassbinder ist er dann nach Paris geflüchtet. Und da hat er dann tatsächlich jemanden wohl ausgeraubt und ist da dann ins Gefängnis gekommen und ist da dann verstorben. Also auch ein tragisches Leben. Aber in einigen der Filme von Fassbinder ist er drin vorgekommen. Kommt tatsächlich aus Marokko, aus ja fast wohlhabendem Hause, hat auch eine gute Schulbildung genossen, hat aber nicht wirklich ein Wort Deutsch gesprochen und wurde deswegen für den Film auch nachsynchronisiert.
Ich habe mit dieser Machart und dieser Art weniger Locations und so, ehrlich gesagt, keine Probleme. Beim Schauspiel denke ich so, das war wohl so. Er lässt ja ganz oft Bilder stehen, wo sie steht dann da. 4 Sekunden.
Ja, ja.
Keine Reaktion, nichts. Und dann denke ich mir so, das muss ja irgendeine künstlerische Entscheidung sein.
Ich finde sie mega. Brigitte Mira ist toll in dem Film.
Ich finde die ganze Geschichte, auch diese so ein bisschen Intrigante, die gerne mit Ali da ihre, also ich meine, Couscous machen ist mehr oder weniger eine Metaebene für Bumsen. Couscous. Und da steckt super viel drin in dem Film, wie einfach Menschen miteinander sind. Dieses Garstige und Fiese und mir ist das Spiel und die Kamera da eigentlich Wurst. Aber sag ja schon immer, wenn die Geschichte stimmt, dann ist der Rest nett, aber nicht wichtig.
Ich muss aber sagen, dass der geht nur 1,5 Stunden, also 90 Minuten, er kommt mir aber länger vor. Und das liegt darin, dass ganz viel sehr lange passiert. Also immer wieder so Gespräche sind immer die 3-4 Sätze zu lang. Oder dann sitzen sie da und dann schmieren sie Stullen in der Küche.
Ach, wer Citizen Kane schafft, schafft auch das.
Ja, klar, ey, dafür muss man dann in der Mut sein. Und
70er, ist das Tempo da nicht immer so wahnsinnig langsam?
Ich war überrascht, dass die Kleine so lang, die hat ihn mitgeguckt und ist nicht gegangen. Und hatte sicherlich damit zu tun, weil sie mit mir den Moment haben wollte. Sie hat auch immer mitdiskutiert. Sie hat dann, es gibt dann so eine Situation, da wird dann jemand betrogen und sie so, oh, der so ein Schwein, was macht der da jetzt?
Und wird der moralische Kompass mal ein bisschen abgefragt.
Ja, ja, genau.
Na, wenn es nicht überall blitzen und blinken und schnell sein muss, hat man vielleicht auch Zeit für so tiefe Themen mal länger drüber
und
nachzudenken.
Und dann ist mal einer nackt zu sehen und dann meinte sie, so, ich dachte so Nudity im deutschen Film, das ist verboten. Ich so, nein.
Gerade die Deutschen.
Naja, Fassbinder war ja, wie gesagt, auch ein Provokateur. So, ne? Und da ging es ja auch darum, um so ein bisschen anzuecken. Aber ja, so Europa, da war das kein Problem. Und da hat sie jetzt mal so ein bisschen europäische Filmkunst gesehen. Ich fand es gut, dass wir den geguckt haben. Muss aber sagen, so ich fand andere Klassiker, die wir jetzt nachgeholt haben, so ein bisschen stärker. Das Thema fand ich voll gut, aber die Machart ist mir zu langsam gewesen. Das war vielleicht gestern auch nicht die richtige Stimmung, aber er war mir zu lang. Ist vielleicht auch einfach so.
David, das ist auch in Ordnung, dass du das so empfindest.
Ja, ja. Dankeschön.
Wir müssen mal wieder Klassiker gucken. Aber für heute reicht es jetzt, oder?
Ja. Einer hatte, weil wir es letzte Woche erwähnt haben, der hat gemeint, ich gucke jetzt nicht Angst, Essen, Seele auf, sondern ich gucke, was hat er geschaut? Die Stunde des
Jägers. Oder
die
so?
Stunde des Jägers. Ja. Und den fand er super. Und dann meinte ich so, ja, den zwinge ich dir als nächstes auf.
Wir sind ja hier noch ein bisschen da, voraussichtlich.
Genau. So.
Aber für heute reicht's. Nächste Woche geht's weiter. Wir müssen
mal
wieder ein paar Sachen mal roasten. Wir müssen mal Hitstar noch eine Runde spielen. Wir haben noch Dinge zu tun. Bui,
Bui sag winkt tschüss. In die Kamera. Tschüss.
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 Bis nächste Woche.